Pseudowissenschaften sind extrem wichtig, meine Damen und Herren.
Und nicht im positiven Sinne,
vor allem zu wissen, was Pseudowissenschaften sind.
Genau.
Wir haben heute vor, erstmal so ein bisschen zu definieren, so gut wir können, was Wissenschaft denn ist oder wissenschaftliches Arbeiten, inwiefern das dann mit pseudowissenschaftlichen Arbeiten zu tun hat. Und wollen euch ein paar Beispiele aufzählen. Wie zum Beispiel, was haben wir uns rausgesucht? Du hast zum Beispiel
aus der medizinischen
Medizin. Es gibt einen großen medizinischen Sektor und ich glaube einen großen naturwissenschaftlichen Sektor und ein anderer, auf den wir gerade nicht so stark eingehen, ist vor allem so der religiöse.
Ein großer naturwissenschaftlicher Pseudowissenschaftssektor.
Genau.
Ich habe versucht, ein bisschen was für Medizin rauszusuchen. Alternative Medizin ist meiner Meinung nach ja, wichtig, dass Leute darüber informiert sind, weil es ist einfach zu viel Sachen im Äther, das nicht so günstig ist für, wenn Leute nicht darüber informiert sind. Und deswegen wollten wir vielleicht versuchen, heute mal versuchen, die alternative Medizin, so gut es geht, auseinanderzunehmen vielleicht. Jetzt nicht unbedingt mit dem...
Und einfach die Leute zu informieren, weil ich habe mich auch jetzt zu der Vorbereitung zum Thema ein bisschen beschäftigt und musste feststellen, dass eigentlich, ich habe von Homöopathie zum Beispiel eine ganz andere Vorstellung, dachte eigentlich, das funktioniert teilweise und habe eigentlich ganz andere Vorstellungen darüber gehabt und als ich dann erstmal mit ein bisschen recherchiert habe, musste ich echt feststellen, dass teilweise das desaströs ist, was da so abgeht. Und also, darauf wollen wir dann, ja.
Also ich für meinen Fall... fand ja die medizinische Seite nicht so wichtig und ich habe mich dann doch mehr für Pyramiden und Außerirdische interessiert. Ja. Das heißt, das ist dann der Part, den ich, glaube ich, ganz gern mir dann rausgesucht habe.
Ich muss nur vielleicht zusetzen, dass ich wollte jetzt nicht unbedingt mit dem Ziel hier reingehen, um zu sagen, ich wollte alle alternativen Medizinen sind total scheiße. Ich wollte versuchen, das so objektiv wie möglich auch zu belegen. Also nicht nur einfach zu sagen, ja, scheiße, weil ich das sag, sondern scheiße, weil der generelle Konsensus sagt, es ist nicht unbedingt das
Beste. Ja, aber das
ist nicht
unbedingt so. Es gibt ja teilweise viele wissenschaftliche Untersuchungen, die angeblich aussagen, dass diese ganzen homöopathischen Mittelchen und das ganze andere Zeug wirklich funktioniert. Und jetzt wollte mir auch ein bisschen mal diese Studien genau anschauen. Das habe ich zum Beispiel gemacht. Ich habe mir unter anderem von der Universität Leipzig ein paar Beispiele rausgesucht und Benny hat dann dafür noch eine andere Studie gefunden, die das Ganze generell zeigt, dass es eher weniger gut funktioniert.
Und schon Anrufe. Das ist ja lustig. Hier mal ab, würde ich sagen.
Du musst abnehmen und dann...
Und schon hat er eingegangen. Das hat sich erledigt, würde ich sagen.
Bei der Gegend, ich habe nur eine kurze Ankündigung.
Das heißt, und auf jeden Fall, er ist nicht gegen uns.
Weil er hat was anderes noch zum Thema CCC. Es gibt seit heute gibt's das Video von Volker über automatisierte Softwareentwicklung im Internet und ihr könnt es euch alle runterziehen. Ziemlich interessanter Vortrag. Und ja... Weil es ja ziemlich lang dauert, dachte ich mir, ich kündige das jetzt mal ein bisschen an.
Genau, die Musik ist übrigens elektronisch. Wieder wie immer.
Wie so oft.
Ich muss mal Zeit nehmen, meine unelektronische Musik aus dem Internet zu ziehen. Dann, was haben wir noch? Kommt auf unsere Homepage, kommt in den Chat.
Genau. Könnt ihr dann defradio.de und zwar def nicht wie tot oder taub, sondern eher wie device. devradio.de.
Genau, da findet ihr den Chat und da findet ihr auch das Archiv mit der Sendung und später, die ihr auch dann runterladen könnt und auf euren Player kopieren. Und wenn ich es nicht wieder vergesse, die letzten zwei Sendungen, bekommt ihr dann auch die Playlist. Diesmal ganz ehrlich versprochen.
Und noch zusätzlich, wir entschuldigen uns natürlich für den Stream beim letzten Mal und vorletzten Mal.
Und wieder ein Anrufer.
Ja, wir rufen einfach mal
hier. Lass uns zweimal klingeln, oder? Ja. Ja. Und dann? Hallo, Def Radio.
Ja, gibt auch. Okay. Bei der Gelegenheit sollte man vielleicht gerade mal die Nummer sagen für Leute, die ernsthaft anrufen wollen und mitdiskutieren wollen.
Wahrscheinlich ist das Uri Geller oder so.
Ja. Ich wollte nur mal ganz kurz sagen, Entschuldigung für die zwei Sendungen. Auf jeden Fall, das Archiv war ziemlich kaputt, weil das einfach, es lief ziemlich schlecht mit unserem Stream, aber wir haben die Sendung 95 haben wir ausgetauscht mit einer besseren Qualität. Bei 96 haben wir leider ein Problem, da finden wir keine bessere Version, deswegen müsst ihr entschuldigen, dass die ungünstigerweise schlecht ist.
Okay.
Genau.
Falls ihr auch anrufen wollt, übrigens, haben wir eine Telefonnummer.
Und die Telefonnummer lautet Ulm, also 0731 938 6299. Und nochmal zum Mitschreiben 938 6299.
Im Chat wird gerade erzählt, dass unser Internet-Stream irgendwie nicht richtig funktioniert. Chippy, bist du dafür verantwortlich?
Nö, das ist niemand verantwortlich, das ist ein kleines Problem daran. Also von Fall, dass ihr Lust habt, ein bisschen euch in Internet-Streaming und sowas einzuarbeiten und uns behilflich sein wollt, freuen wir uns über eure Hilfe.
Okay, anscheinend timeoutet der irgendwie häufig.
Ja, manche sagen, das okay. ist nicht der
Rauscht auf, vermutlich, oder?
Nee, das ist der FreeFM-Stream. Am besten versucht ihr den FreeFM-Stream zu nutzen, wenn ihr nicht ein Radio besitzt. Mhm. Ich meine, ihr könnt das sowieso nicht hören, wenn ihr nichts besitzt, aber egal. Auf jeden Fall, wir machen kurz ein bisschen Musik und danach fangen wir an mit der Erklärung, was ist eigentlich Wissenschaft, was ist der wissenschaftliche Ansatz, um irgendwelche Thesen oder Theorien überhaupt mit Beweisen zu belasten.
Ja, ganz genau. Musik, ich habe die Playliste irgendwo. Das erste Lied ist, ich habe den nicht aufgeschrieben, aber...
das ist bestimmt
auf jeden Fall 2 Minuten 20 lang.
Ja, es ist ein bisschen Chiptuning.
Auf jeden Fall machen wir das jetzt mal.
Nicht erschrecken.
Bis gleich. Tschüss. Thank you. Und da sind wir wieder. Und im Hintergrund läuft noch ein bisschen langsame, schöne Musik. Aber jetzt nicht mehr, weil ich jetzt ausmache. Ja, wir wollten ganz kurz vielleicht den wissenschaftlichen Ansatz erklären und warum der eigentlich uns hilft bei den ganzen Sachen, die wir nicht erklären können oder versuchen zu erklären. Und zwar gibt es da den ersten Punkt. Wie funktioniert eine wissenschaftliche, wie macht man eine Wissenschaft, was ist der wissenschaftliche Ansatz genau? Also Punkt 1 ist, observiere einen gewissen Aspekt des Universums, das du momentan nicht verstehst, wo es keine Theorie gibt. Bau eine Theorie, die da mit der Observation konsistent ist. Mach mit dieser Theorie ein paar
Vorhersagen.
Vorhersagen, genau. Und mit diese Vorhersagen testest du dann wieder. Und wenn die, egal wie das Ergebnis ist, gehst du wieder zu Punkt 3 und passt deine Theorie an.
Ja,
und das machst du eigentlich konstant, bis du am Ende, was hast du von anderen Leuten vielleicht auch
genau, als
konstant
angesehen wird. Genau, du bildest eigentlich nur ein Modell von der Welt, damit du vereinfacht irgendwelche Sachen vorhersagen kannst. Und eigentlich ist es
ganz einfach. Genau,
ganz einfach.
Super einfach. Einfach Sachen vorhersagen.
Genau. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage,
zu erklären, warum passiert das, warum fällt ein Apfel, wenn man fallen lässt auf dem Boden,
das ist ja auch ein Fall. Warum ist das erstmal vielleicht gar nicht so interessant, einfach nur...
Das ist eigentlich der Grund, warum es ist ein riesen Fehler, eigentlich darüber nachzudenken, warum passiert das, weil eigentlich muss man...
Ich würde nicht sagen, dass es ein Fehler ist, weil Schritt 1 ist es vielleicht nicht
unbedingt. Ja, aber das kannst du eigentlich nicht sagen, weil da gibt es verschiedene Aussagen drüber. Einmal gibt es, weil halt Apfel immer alles nach unten fällt, einmal will Gravitation, einmal will Quantenzustände, keine Ahnung, da gibt es verschiedene Modelle, die es versuchen zu erklären, aber eigentlich ist es nur wichtig, zu sehr, dass es nach unten fällt, ja? Es gibt ein Modell, das sagt das Ding.
Das stimmt, das heißt, wir brauchen die Wissenschaft gar nicht.
Nein, nein.
Komplett Beobachtung oder was?
Ja, aber gut, im Endeffekt sind das ja.
Du baust
halt ein konsistentes Bild auf. Ich meine, du sagst ja zum Beispiel, der Apfel fällt jedes Mal runter. Und dann kannst du nachher sagen, wie schnell fällt ein Apfel? Mhm. Und immer mehr, du kannst immer deklarativer werden und immer mehr Informationen zu der Theorie zusetzen, wenn Hauptsache die wird nicht kontra, also die wird nicht
widersprüchlich oder
macht falsches sagen. Aber wie kann man jetzt da die ganzen Gesetze, sage ich jetzt mal, herleiten? Wo ist da jetzt das Wissen, wo sind da die wissenschaftlichen Prinzipien? Ich meine, mir irgendwelche Theorien ausdenken und sagen, das ist so und so und so und so, das liegt dann mit den Schwingungen aus meinem Wecker zusammen, das ist ja alles gar kein Problem.
Das ist das, was ich gerade sage, der Schritt ist ja noch gar nicht, so weit sind wir noch gar nicht. Ja, wir sind nur noch dabei, wir observieren nur ein Phänomen. Ja,
ich will hier hinleiten.
Also du willst hinleiten? Okay, dann leite weiter.
Fertig.
Es geht wahrscheinlich darum, dass er jetzt das Thema Pseudowissenschaft
ansprechen
möchte. Was unterscheidet die Pseudowissenschaft von der normalen Wissenschaft?
Na, die Wissenschaft ist ja offen für Kritik. Wenn du zum Beispiel sagst, nach deiner Meinung hält das Fallen vom Apfel von dem Schwingen von dem Wecker zusammen, dann kommt ein anderer und sagt, hey, das ist gar nicht so, weil übrigens hier schwingt der Wecker nicht und es funktioniert trotzdem. Dann hast du Kritik ausgeübt und man sieht halt, liegt offenbar nicht daran. Und die Pseudowissenschaft geht da offenbar andere Wege. Also
vielleicht. Ich hatte so eine kleine Liste mit Sachen, die einem dann zum Beispiel helfen. Und zwar, man möchte ja beweisen, dass etwas so ist, weil behaupten kann jeder. Yeah. Ja, das ist vielleicht ganz interessant. Wenn ich irgendwas behaupte, zum Beispiel, ich kann machen, dass Luft stinkt, dann habe ich auch die Beweislast. Das heißt, wenn ich eine Behauptung habe, muss ich die auch beweisen, belegen können.
Oder experimentell nachvollziehbar. Man muss vielleicht unterscheiden zwischen der Mathematik und anderen Naturwissenschaften.
Lass mich mal ausreden. Okay. Wenn ich zum Beispiel behaupte, ich könne Löffel verbiegen, dann muss ich das beweisen. Und indem ich zum Beispiel jetzt hier im Radio diesen Löffel verbiege. Pling. Auf jeden Fall. es kann von mir aus auch verbal laufen oder... Ob es jetzt experimentell ist oder nicht, ist mir eigentlich egal, aber ich möchte halt zum Beispiel auf das Beweisen eingehen. Und zwar sollte das logisch und rational sein. Ich lasse es mal so im Raum stehen. Außerdem sollte der Beweis oder die Beweisführung vollständig und schlüssig sein und sie sollte keine Lücken enthalten. Das heißt, ich kann nicht sagen, mein Wecker klingelt, Radiowellen werden ausgeströmt, dann passiert etwas ganz Wundervolles in einer komischen Wolke und plötzlich liegt der Apfel am Boden oder so.
Ja,
also es sollte nachvollziehbar und schlüssig sein. Und dann ist es so, dass man eben auch die Hypothese oder die Theorie, die man hat, eben unter Beweis stellen soll, weil sonst bringt es alles nichts.
Ja.
Und dann ist es so, das ist häufig so, das ist auch kein Rasiermesser, das hast du nicht erzählt.
Kann ich ja ganz kurz, nehmen wir mal als Beispiel den verbiegenden Löffel oder den Löffel, den man verbiegen kann. Uri Geller hat das ja vor einigen Jahren im Fernsehen so schön demonstriert. Und er behauptet natürlich, dass er magische Kräfte hat oder psychische Möglichkeiten hat, die uns anderen alle nicht erschlossen sind. Dann gibt es da Skeptiker, zum Beispiel so bekannte Leute wie James Randi von der James Randi Education Foundation in Fort Lauderdale, Amerika.
Warum?
Sehr, sehr interessanter Mensch. Auf jeden Fall, er hat dieselben Tricks, so wie James Randi ist professioneller Magiker oder gewesen auf jeden Fall. Und er hat dieselben Sachen, die Uri Geller gemacht hat, hat er auch gemacht, aber er hat die komplett mit magischen Tricks oder mit Tricks gezeigt. Und jetzt ist halt die Frage, macht Uri Geller das mit Tricks oder ohne Tricks? Oder ist er wirklich so psychisch der Meister, wie wir alle glauben oder wie viele glauben? Oder ist er einfach nur ein Magiker, der nicht zugibt, dass er ein Magiker ist? Und das ist nämlich das Occams Rasiermesser. Die einfachste Erklärung ist oftmals die richtige. Und an der Uri Geller Stelle sollte man vielleicht sagen, okay, ein Magiker kann das genauso gut wie Uri Geller, aber Uri Geller behauptet, er kann Naturkräfte auseinander.
Wobei er halt einfach dann auch so ausschaut, bevor ich dann eine neue Kraft einführe, so das muss genau. Antigravitation sein. Wir haben noch nie Antigravitation gemessen und das ist eine geheimnisvolle Schwingung, die dann plötzlich da aufgetaucht ist.
Schwarze Materie.
Das tut das komplette wissenschaftliche Weltbild umstürzen, dann ist das nicht unbedingt eine einfache Lösung, dann wäre es vielleicht eine einfache Lösung, die dann irgendwie mit Luftdruck zu tun hat oder sowas. Also
James Randi halt hat ein ziemlich schönes Zitat. Er sagt, wenn Uri Geller das wirklich mit mit psychischen Kräften macht, dann macht er das den harten Weg. Dann nimmt er den harten Weg, weil Magiker können das ohne diese psychische Kräfte genauso gut. Und das ist halt Occams Rasiermesser an der Stelle. Weil das zeigt, dass es ist so unwahrscheinlich, dass Uri Geller wirklich magische Kräfte hat, aber man muss aufpassen, weil der ist nämlich ziemlich schnell dabei, dass er Leute verklagt, die sowas sagen.
Er wird verklagt, weil die Leute sagen, er hätte keine magische Kräfte, oder wie?
Ja, das Problem ist halt, man soll aufpassen, okay. Magie ist ja wirklich einfach nur, du suggerierst dem Zuschauer, dass du, wenn du das wirklich übernatürliche Kräfte hättest, so würde das dann aussehen. Magie ist im Endeffekt einfach nur, die geben auch zu, es sind einfach nur Tricks. Sie sind nur Trickster.
Was auch noch wichtig ist bei wissenschaftlichen Arbeiten ist, dass man, wenn man zum Beispiel Daten hat, dass man schauen muss, dass sie dass die zufällige Komponente möglichst wenig eine Rolle spielt. Ich hab da zum Beispiel ein nettes Beispiel gefunden, da gab es irgendwie einen Aufsatz oder so, der auch ganz wissenschaftlich gehalten ist. Und da wird auch über die Mächtigkeit der Ägypter geredet, dass zum Beispiel schon die alten Ägypter einen Schwangerschaftstest kannten. Und zwar hat das so funktioniert, also ich wusste ja noch viel mehr eigentlich, aber hatten auch zum Beispiel auch Schwangerschaftstests. Und das hat so funktioniert, dass du einen Gerstenkorn hattest und den hat man dann mit dem Urin der Frau bespritzt. Und wenn er nicht mehr gewachsen, ich weiß es nicht mehr genau, dann war die Frau schwanger. Ganz genau. Und wissenschaftliche Tests haben sie natürlich untersucht, ist ja klar, wenn man eine Behauptung hat, möchte man es auch belegen. Und über 40% sind zugetroffen. Also toller Erfolg. Das Lustige ist, wenn man sich mal überlegt, was diese 40% bedeutet, dann ist es zum Beispiel so, dass das Werfen einer Münze da größere, bessere Raten erzielt hat. Also bei der Münze hast du eine 50%ige Wahrscheinlichkeit, dass du schwanger bist oder nicht. Beim Gerstenkorn war es nur eine 40%ige Wahrscheinlichkeit, also 40% Treffer gewesen. Insofern muss man schon gucken, dass das Ergebnis signifikanter ist. Das heißt, wenn man wissenschaftlich arbeitet und irgendwie auch mit Gruppen arbeitet, sollte man sich mal mit Statistik irgendwie auseinandergesetzt haben. Kommt auch im Bibelcode dann später mal zu sprechen, was mit Statistik so aussieht.
Also, soll man vielleicht eine Zusammenfassung geben, was das Thema mir ansprechen wollen?
Punkte, wir haben also wissenschaftliche. Und was ich auch vorhin schon gesagt habe, ist, wenn ich irgendwelche außerordentlichen Behauptungen habe, dann will ich auch, dann muss man auch außerordentliche Beweise liefern. Ich zitiere jetzt relativ viel aus dem Buch, das ich vorher noch erwähnen möchte. Ist schon relativ alt, das ist aus den 90ern. Und zwar ist auch relativ bekannt von Geo von Rando. Und zwar heißt das Mein paranormales Fahrrad. Das hat mehrere Essays zusammengefasst, so skeptische Artikel über verschiedene Phänomene und keine Ahnung was. Ist teilweise relativ humorvoll geschrieben. Und da habe ich zumindest sehr viel raus. Ich habe das für euch die letzten 2 Tage gelesen. Und habe ich jetzt zumindest mal die wissenschaftlichen Arbeitsweisen raus. Was man noch sagen könnte, ist die Abgrenzung zur Pseudowissenschaft. vielleicht auch ganz interessant.
Mhm.
Einspruch?
Nee, ja, bitte.
Was ist noch wissenschaftlich und was ist dann schon nicht mehr wissenschaftlich? Und zwar gibt es da so ein paar Punkte, die man immer wieder sieht. Moment. So. Und zwar ein Forschungsprojekt kann man in die Pseudowissenschaft irgendwie reinschieben oder bewerten, wenn es sich zum Beispiel auf Theorien stützt, die widerlegt sind. Also zum Beispiel, ich weiß nicht, Theorien, die sich auf dem Äther stützen oder sowas, den es nicht gibt. Oder zweiter Punkt ist zum Beispiel, wenn man sich auf Theorien stützt, die mit so geringer Wahrscheinlichkeit zutreffen sind, dass es einfach sich nicht lohnt, darüber ernsthaft Gedanken drüber zu machen. Also da habe ich auch ein Beispiel, und zwar eben die Grundannahme der Paläovisitologie. Und zwar, nach der ist es so, dass historische Ufonauten eben das Menschengeschlecht zivilisiert haben. Also irgendwelche Projekte, die eben das als Prämisse verwenden, braucht man wirklich nicht ernst nehmen.
Ja, vor allem, was will man daraus für Nutze ziehen, das ist ja auch die Frage. Mit so einer Aussage.
Ja, ja.
Wir hatten eigentlich vor, nicht über Religion zu reden, aber ich muss einmal ganz kurz das hier anbringen. Und zwar, es gibt ja diese Intelligent Design Theorie, dass Gott hat alles geschaffen, wie auch immer. Und es gibt halt auf der anderen Seite die Evolutionstheorie. Und man kann einfach sagen, man kann diese beiden schon ziemlich in distinkte Gruppen schieben. Auf der einen Seite hat man halt die Evolutionstheorie. Das ist der, wenn du damit anfängst, dann fängst du das Gespräch erst an. Weil da sind noch so viele Sachen, die mir vielleicht unklar sind oder die man vielleicht noch weiterhin verhärten kann, die Fakten. Und auf der anderen Seite hast du Intelligent Design, wo einfach die Antwort ist, Gott hat's gemacht, Ende des Gesprächs, wir müssen nicht mehr weiterreden. Ja. Und das ist eigentlich schon, ich meine, die Wahrscheinlichkeit, ich meine, der Punkt ist einfach nur, es ist ja so unwahrscheinlich, dass es passiert ist. Und das, ja, die Diskussion ist eigentlich, die kann nicht fruchtvoll sein, weil du kannst nichts beweisen und es ist einfach vorbei. Das Gespräch ist zu Ende, wenn Intelligent Design als Argument gebracht wird. Das ist halt auch so das wollte ich nur mal kurz anbringen, zum Wissenschaft und Pseudowissenschaft.
Da lässt sich auch nichts nachprüfen in solchen Geschichten. Und das Zweite war eben dann auch noch, wenn du dich zum Beispiel auf Methoden stützt, die eben nach den heutigen Anforderungen quasi nicht kritisiert oder überprüft werden können.
Ja.
Wie zum Beispiel auch, was war hier? Genau, wenn man irgendwelche Hierarchien in der Welt der Dämonen systematisiert. Zum Beispiel.
Ja.
Das ist schwer für das ist einfach dann nicht möglich nachzuprüfen. Und dann kannst du viel erzählen. Zu den Prämissen, da gibt es noch so ein paar Sachen, die ganz, ganz interessant sind, aber die eher mathematisch kommen. Also aus der mathematischen Ecke sind. Und zwar ist das, was es mit einem Wahrheitsgehalt auf sich hat. Das finde ich noch ganz interessant zu wissen, warum die Prämissen relativ wichtig sind bei Theorien. Und zwar ist es so, wir brauchen hier unsere Wahrheiten, mit denen wir anfangen. Und unsere Prämissen, ich sage jetzt mal von mir aus, ist jetzt keine, aber egal, 1 plus 1 ist gleich 2. Mhm. Das ist meine Basis, auf der meine Theorie steht. Und mit diesen Wahrheiten stecke ich mir neue Wahrheiten zusammen durch bestimmte Methoden. Ich darf dann nicht zaubern, das muss logisch und schlüssig sein. Und das Besondere an diesen logischen Vorgehensweise ist, dass diese Vorgehensweisen den Wahrheitsgehalt nicht verändern. Das heißt, wenn ich eine wahre Basis habe, dann kann ich mit meinem Verfahren was Neues Wahres daraus herleiten.
Ja.
Das heißt, etwas Wahres produziert immer was Wahres. Und wissenschaftliche Arbeit funktioniert dann teilweise so, wenn ich dann zeigen kann, diese Prämisse ist falsch, dann kannst du den ganzen anderen Kram auch nicht mehr verwenden. Und
der beste Beispiel ist wahrscheinlich die Principia Mathematica.
Achso, Principia, ja.
Du musst akzeptieren, dass in diesem Framework oder in diesem Kasten der Principia Mathematica, das ist einfach als Wahrheit gegeben und von daraus kannst du, wie du sagst, alles Mögliche herleiten. Ja. Nur du musst an einer Stelle sagen, ich glaube jetzt.
Ja, das sind die Grundaxiome, die einfach festgelegt sind.
Die musst du einfach akzeptieren und alles darauf kannst du dann sagen. Und wenn die generell akzeptiert ist, dann ist es eigentlich wie
eine Vorteil Wahrheit. Ist ja erst einmal, wenn man ein wissenschaftliches Modell daraus bildet, dass die Axiome eigentlich erstmal irrelevant sind, dass man für alles behaupten kann, alle Schlüsse, die man daraus zieht, sind immer wahr in Bezug auf diese Grundannahmen. Ja. Und die Problem ist natürlich, es macht keinen Sinn, sich irgendwelche tolle Modelle auszudenken, sondern es macht ja mehr Sinn, sich jetzt, damit man halt irgendwie was über die reale Welt aussagen kann.
Da musst du vorsichtig sein. Und zwar, wenn deine Axiome scheiße sind, 1 plus 2 ist gleich 1 oder sowas, dann ist das eine in dem Kontext falsche Aussage. Und aus falschen Aussagen kannst du alles herleiten. Da kannst du Pi ist gleich 5 herleiten. Das kannst du, also etwas Wahres impliziert immer etwas Wahres, wenn du es mit gültigen Verfahren manipulierst. Und etwas Falsches kann alles produzieren.
Ja, das ist wahr, klar.
Falsch ist egal. Und mit den Axiomen ist es so, du hast deine Definitionen und deinen mathematischen Kontext. Und das ist das, was du gesagt hast. Mhm. Ich kann festlegen, ein Elektron ist negativ. Und dann so mit meinen Ladungen rumspielen. Das ist dann mein Axiom, oder?
Sicher, aber das könnt ihr auch Kinder festlegen, ein elektronisch positiv und könnt damit weiterarbeiten.
Ja, aber es darf aber kein Schwachsinn sein. Du kannst nicht sagen, ein Elektron ist positiv und negativ oder sowas. Dann ist es zwar auch ein Axiom oder so, aber es ist
halt
ein
Bullshit. Es macht halt keine Aussage, keine gültige Aussage über die gesamte Welt.
Das ja, dann Axiom, du musst gucken, inwiefern du Definitionen, Axiome hast. Es sollte schon eine Basis sein.
Und Schwierigkeit ist auch, gute Axiome zu finden, aber ich glaube, mir trifft es stark vom Thema ab.
Müssen wir ja nicht ausführen. Mhm. Auf jeden Fall, worauf wir uns einigen, ist, wir brauchen irgendwie einen Kasten, den wir akzeptieren als Wahrheit und da drin können wir machen, was wir wollen, wenn es in sich selbst konsistent ist. Das können wir wahrscheinlich alle akzeptieren. Okay.
Ja, aber es ist das nie, da gibt es doch die bekannte Aussage.
Gödel, meinst du jetzt?
Gödel, ja.
Ja, aber das ist ja genau das, was ich sage.
Nee, Gödel hat nur gesagt, dass es halt in einem mathematischen System, also das genügend komplex ist, immer Aussagen geben wird, die nicht entscheidbar sind, oder?
Nee, nicht
bei uns. Das ist das andere. Nicht auf jeden Fall, er sagt halt, er nennt das ja das Incompleteness Theorem. Und da geht es einfach nur darum, dass du kannst halt dich selbst nicht beschreiben. Darum geht es im Endeffekt eigentlich nur. Und das kannst du ja auch nicht. Du musst es als wahrgegeben jetzt nehmen und dann da drin kannst du, wie gesagt, machen, was man denn für richtig hält. Was wollten wir
jetzt? Haben wir noch ein paar Pseudowissenschaft. Ach ja, und dann haben wir noch so ganz klassische Sachen, zum Beispiel Pseudowissenschaften. In meinem Kopfhörer rauscht es gerade ungemein. Kommt das bei euch auch? Dann liegt es wahrscheinlich am Studio und nicht am Stream. Hat gerade super krass gerauscht. So geknattert. Egal. Ja. Werden wir auf der Aufzeichnung wissen, ob das irgendwie im Studio war oder was herkommt.
Ich glaube, das war mein Chakren. Meine Chakren haben das.
Ja, richtig. Hat einen negativen Einfluss auf die Studie.
Hört auf, unser Radio zu stören.
Genau.
und zwar, bei Pseudowissenschaften geht man von Resultaten aus, die halt nicht ausreichend nicht ausreichend bewiesen sind. Wie zum Beispiel, die Ägypter hatten Kontakt mit Außerirdischen.
Ja, aber nicht nur das, es geht ja auch, oft werden falsche Studien durchgeführt, die einfach falsch sind und auf gewisse aus Fehlauswertungen basieren. Zum Beispiel, wenn wir auch später mal noch auf diese homöopathischen Mittel eingehen, da gibt es nämlich teilweise einige wissenschaftliche Untersuchungen, die angeblich belegen sollen, dass diese wirklich funktionieren. Und wenn man sich das mal genauer ansieht, dann wird man da prinzipbedingte Fehler feststellen, wie zum Beispiel, dass einfach eine bestimmte Selektion der Ergebnisse rausgenommen wurde, dass bestimmte Messfehler begangen wurden und dadurch haben sich diese Fehler immer weiter produziert und dann wirklich kam angeblich eine Aussage raus, die sich aber eigentlich als die echt falsch ist.
Das ist, wenn man empirische Daten halt verfälscht
übergeht.
Das habe ich dann auch bei einer Geschichte, der 100. Affe, wo halt einige Sachen halt komplett verschwiegen übersehen worden sind. Oder beim Bibelcode hat man das zum Beispiel auch. Dann Konsistenz und Korrelation zur Beweisführung. Ja, gut, okay. Oh, was ist jetzt los? Rauschen hat aufgehört. Ach, das ist dein Mikro. Ich tausche mal.
Okay, während er das Mikro macht.
Wir haben den Fehler gefunden. Du musst das andere Mikro aufmachen.
Ach so, das ist natürlich nett.
Geht das? Super.
Perfekt.
Dann hat das Mikro. Das Mikro.
Cool, ey. Ich dachte eigentlich, das wäre ein Geist, aber gut.
Nee, mir ist irgendwie aufgefallen, immer wenn ich hier ins Kabel gekommen bin, hat es immer sogar echt gerauscht. Und das
dann war das der Chippy, der es ständig gemacht hat. Ja. Das Stream alles so doof ist.
Das Schuldige gefunden. Oh, sorry. Also du hast doch keine
paranormale Leute, die Erklärung.
Genau.
Okay. Ich schaue gerade auch in Neff seine Noten rein und da sieht es aus, dass Korrelation und Kausalität sind oftmals werden die falsch ausgelegt. Ich meine, zum Beispiel, ein einfaches Beispiel ist, du gehst in ein Casino und hast deine Lieblingsboxershorts an und gewinnst, keine Ahnung, 1 Million. Und dann denkst du beim nächsten Mal, hast du deine Lieblingsboxershorts nicht an, weil du bist ja jetzt reich, hast natürlich andere vom Boss oder so und gewinnst keine 1 Million. Und dann denkst du, das liegt bestimmt an meinen Boxershorts. Und zieh die an, die sehen halt an der Stelle, Korrelation hat nichts mit Kausalität zu tun. Und das ist sehr, sehr wichtig.
Und das ist auch extrem verbreitet. Ich kenne ein ganz tolles Beispiel, das ich bestimmt schon öfter im Radio erzählt habe. Und zwar mit Skinner-Boxen. Super cool. Du hast mehrere Boxen, da ist ein Futterautomat drin. Das heißt, er tut alle, keine Ahnung, 30 Sekunden ein Futterkorn ausspucken. Okay? Dann hast du so 10 von diesen Boxen, du hast da 10 Tauben rein. In jeder Box ist eine Taube drin.
BF Skinner Experiment,
kann das sein? Ist eine Skinnerbox, aber ich glaube nicht, dass das Experiment von Skinner war.
Ich glaube schon, ich habe mal ein Video gesehen, wo der
das gezeigt hat. Erzähl mal, das ist spannend.
Das sind so Verhaltensexperimente. Auf jeden Fall kommt halt immer regelmäßig, also bei Skinner war es glaube ich so, dass wenn Ratten eine Taste drücken, gegen einen Stromschlag oder so. Diese Skinnerbox ist ein bisschen manipuliert, die spuckt immer Futter aus, regelmäßig, 30 Sekunden Takt, Futterkorn. Tust die 10 Tauben rein, machst den Deckel zu, lässt sie eine Weile drin, so 2-3 Minuten, halt, dass ein paar Futterkörner rausgekommen sind, machst auf und dann guckst du die Tauben an. Die eine wackelt mit dem Flügel, die nächste hüpft ständig, andere dreht sich im Kreis. Und zwar funktioniert das so, dass die eben halt gerade irgendwas gemacht haben, sich am Ohr gekratzt, weiß ich was, dann kam Futterkorn raus. So, was war das jetzt? Ich kratze mich nochmal am Ohr, bing, schon wieder ein Futterkorn. Tatsächlich. Bewiesen. Und dementsprechend laufen sie. Das sieht man auch ganz oft bei Menschen.
Das ist, weil wir sind ja, wir suchen Pattern, wir sind Pattern-Matching, wir sind eigentlich eine Rack-X-Maschine. Ja. Das ist das Problem. Ich meine, wir sehen Sachen, die eigentlich gar nicht da sind.
Ja, aber glaubt immer, dass Ereignisse voneinander abhängen, obwohl sie eigentlich stochastisch unabhängig voneinander sind. Zum Beispiel Lotto ist so ein typisches Beispiel, weil gestern war ja doch dieser Mega-Checkpot irgendwie und war nämlich zufällig beim Einkaufen, im Edeka und habe schon wieder Leute, die haben gesagt, boah, du musst die Zahl nehmen, weil die kamen besonders selten bisher vor, deswegen macht es Sinn, es die zu nehmen und dabei ist eigentlich totaler Bullshit, weil es immer
gleich geteilt ist. Was ich auch kenne, ist, wenn du im Parkhaus bist und du musst dein Ticket bezahlen, dann wirst du da dein 2-Euro-Stück rein und dann kommst du wieder unten raus. Und dann, was machst du denn? Ich kenne einige Leute, die kratzen damit am Automaten und werfen es rein und dann funktioniert's.
Also ich habe so einen Stock mit Hühnerköpfen und Federn drauf und dann singe ich erstmal den Automaten und singe ein paar Lieder.
Dann das ist heißt, eher zur Selbstbefriedigung, dass man meint, ach, diese Scheißdemons.
Die hauen nicht dagegen, die versuchen wirklich, ich rufe dich.
Ja, wobei der Körper vielleicht sagen, dass es vielleicht funktioniert, weil es irgendwie die elektrische Leitfähigkeit verändert.
Ich weiß überhaupt nicht. Ich hab das auch immer gemacht und hatte auch relativ gute Ergebnisse
eigentlich. Ja, natürlich, weil beim zweiten Mal funktioniert es ja wahrscheinlich.
So mit Elektronen abziehen und sowas, und da gab es schon verschiedene Theorien, aber das Gegenargument läuft eben so, dass eben die Münzzähler oder so, die das Ding annehmen, eben nach Leitfähigkeit, nach Gewicht und eventuell noch Größe und Größe nicht gehen. Und die Größe ändert sich nicht durch das Reiben. Der Widerstand ändert sich nicht.
Der könnte sich ändern, wenn du sagst, du kommen irgendwelche Lacke jetzt plötzlich an die Seite hin, dadurch ändert sich
Sind schon weggerieben. Also es ist relativ unwahrscheinlich. Im Chat kamen jetzt auch so ein paar Sachen, zum Beispiel den Lüftknopf mehrmals drücken, dass der Lüft schneller kommt. Oder Fußgängerampeln. Genau, Fußgängerampeln ist auch so ein Beispiel. Ich habe das Gefühl, dass bei mir immer Fußgängerampeln rot sind.
Obwohl bei den Liften, da gibt es aber, habe ich mal ein Video gesehen im Internet, da gibt es aber gewisse Tricks, dass du irgendwie den Expert-Modus freischaltest oder den Developer-Modus und auf einmal schießt du da mit der Vollgeschwindigkeit von oben nach unten oder von unten nach oben. Also du kannst schon, indem du gewisse Knöpfe in einer gewissen Reihenfolge drückst, also den Code angibst, kannst du das freischalten, dass es doppelt so schnell fährt wie normal. Gibt's anscheinend. Ich weiß jetzt nicht, ob das...
Was doppelt so schnell fährt?
Dass der Lift doppelt so schnell fährt. Und überspringt halt einfach die ganzen anderen
gibt's,
Leute.
Das gibt's aber anscheinend. Es gibt irgendwie aber so einen Beziehungsmodus. Doch, das haben manche Fahrstühle, wenn du quasi während die Tür sich schließt, auf diesen Schließknopf drauf bleibst und die Nummer drückst, wo du hin willst, dann hast du einen Prioritätsmodus und der überspringt alle, die mit zwischendrin warten. Ja.
Aber das ist wahrscheinlich nicht das, was sie meinen. Ich meine, sie meinen einfach nur, dass man damit doppelt drückt und dann denkt man, das hat letztes Mal funktioniert, das funktioniert diesmal wahrscheinlich auch.
Ja, ich weiß gar nicht, ob das funktioniert, ob das irgendwie...
So.
Ich glaube, kein Expert-Modus wird durch Doppeldrücken angeschaltet. Aber egal.
Ich glaube, das ist zu einfach. was noch? Also ich hätte noch ein paar Argumente, die immer gegen Wissenschaft gebracht werden. Die können wir später nehmen, oder? Dann spielen wir jetzt wieder Musik, weil wir haben schon eine Viertelstunde geredet. Muss ja nicht gleich eine halbe Stunde werden. Außerdem muss ich mal... Wohin?
Okay.
Ganz kurz.
Dann grüße ich alle da hinten und dann kommen wir gleich wieder.
Danke. Keine Ausrede.
Willkommen wieder zurück bei FreeFM Dev Radio 102,6. Dünn, dünn, dünn.
Jetzt haben wir noch einen, der einen Jingle gesungen hat. Bin ich nicht mehr alleine? Cool. Pseudowissenschaften. Hammer. Ich habe da ein ganz, ganz tolles Thema rausgesucht. Ich habe euch ja die Pyramiden irgendwie angekündigt. Und zwar ist es ja oft so, also es ist so, die Pyramiden sind, vor allem die von Gizeh, sind schon ein erstaunliches Bauwerk, wo sicher auch einiges dazugehört, so ein Ding zu bauen.
Definitiv, viele Jahre. Ja. Viele Mannjahre, wie man im Management sagt.
Vor allem sind die Teile 5.000 bis 6.000 Jahre alt und die halten mal ziemlich lange. Jetzt ist es so, dass man immer wieder hört, dass die Ägypter unglaublich viel Wissen hatten. Also wie zum Beispiel auch das mit dem Schwangerschaftstest und solche Sachen und teilweise auch Psychokinese besessen haben, also die Steine durch Gedankenkraft bewegt, das habe ich auch schon gelesen zum Beispiel, weil sonst könnte man sowas einfach nicht bauen. Und als Beweise werden dann zum Beispiel auch solche Sachen gebracht, wie dass da in den Pyramiden Sachen kodiert sind, die man sich echt nicht vorstellen kann. Also ich habe es jetzt nicht parat, aber man findet zum Beispiel Pi in den Pyramiden drin. Also die Ägypter müssen dann schon ziemlich genau gewusst haben, wie groß Pi ist, obwohl das eigentlich so in den Geschichtsbüchern gar nicht steht. In den Geschichtsbüchern war Pi ein Bruch ungefähr, so ich weiß nicht mehr, 22 Siebtel oder so, plus irgendwas. Und Bruch war dann auch so eine Sache. Bruchrechner waren, also Ägypter waren noch nicht so weit mit Mathematik, sagen Geschichtsbücher, aber in Wirklichkeit müssen sie viel mehr gewusst haben. Zum Beispiel wegen Pi. Ja. Oder
so wie die Amerikaner, die einfach per Gesetz festgelegt haben, dass Pi 3 ist.
oder auch Sternkonstellationskram. Also die Pyramiden von Gizeh sind extremst genau nach Norden ausgerichtet. Extremst genau, so auf ein paar Grad abweichend. Sehr viel genauer als zum Beispiel der Eiffelturm nach Norden ausgerichtet ist. Oder du findest, wenn du die Höhe der Pyramiden durch die Grundfläche teilst, ich weiß nicht mal genau, wie die Zahlenspiele waren, die habe ich mir jetzt nicht aufgeschrieben, dann kommst du auf die Entfernung Erde-Sonne. Und solche Dinge. Woher kommt das? Es gibt dann so interessante Schlüsse, zum Beispiel, wenn du jetzt da jetzt die Gravitationskonstante in den Pyramiden findest, das Gewicht der Elektronen und sowas, das sich alles finden lässt. Es kann nicht sein, dass die Ägypter so schlau waren. Also woher sollen sie wissen, wie schwer ein Elektron ist? Die einzig logische Schlussfolgerung ist Außerirdische. Außerirdische haben den Ägyptern gesagt, wie sie die Pyramiden bauen müssen und deswegen sind die ganzen Sachen wie Pi und Entfernung Erde-Mond und Gravitationskonstante und so weiter drin. Ich glaube, einer, der das relativ häufig beweist, ist, glaube ich, der Däniken. So ein holländisch ist er, glaube ich. Ich weiß nicht, ob es ein Holländer ist, auf jeden Fall ein Archäologe, oder ein Deutscher vielleicht sogar, keine Ahnung, so ein ganz bekannter Fernseharchäologe, der viel mit Atlantis macht und der auch zum Beispiel behauptet hat, zum Beispiel kann man, es sind ja in Südamerika große Pyramiden und in Afrika große Pyramiden und das wäre schon ein großer Zufall, wenn beide Zivilisationen eben zum gleichen Augenblick die gleiche Idee hatten, also irgendwie scheinen auch die Außerirdischen ihre Finger im Spiel zu haben. Zu dieser ganzen Geschichte, da gibt es eben einen netten Aufsatz, der ist von, was heißt zugeblättert, von einem Holländer ist das auch wieder, und zwar Cornelis de Jager. Der hat was festgestellt, in meinen Augen weitaus spektakulärer als das mit den Pyramiden. Und zwar gibt es in Holland 12 Millionen, wie viel waren es? Milliarden?
Ja, mindestens.
Wie viele Einwohner gibt es in Holland? Ich weiß es gerade gar nicht. Auf jeden Fall gibt es in Holland sehr viel mehr holländische Damenräder als Einwohner zum Beispiel. Und das zeigt schon mal, dass das Hollandrad eine ganz, ganz wichtige Rolle in der Gesellschaft der Holländer spielt. Ganz, ganz wichtig, sonst wird es auch nicht so viele geben. Und deswegen hat er sich ein bisschen mit den Fahrrädern beschäftigt und hat dann sensationelle Ergebnisse gefunden. Und zwar hat er den Umfang des Vorderrades gemessen. Vorderrad deswegen, weil das quasi die Zukunft symbolisiert, nach vorne, Zukunft, Zukünftiges. Dann hat er da die Pedale, den Umfang der Pedale vermessen. Die Pedale sind auch ein ganz, ganz wichtiges Symbol, die Dynamik des Lebens und so weiter. Dann der Umfang des Lichtes, also des Klingellichts, das ist auch wichtig für die Entgegenkommenden, zur Kommunikation von Menschen, die da entgegenkommen. Und noch, was hat er noch vermessen? So vier, fünf Dinge und hat mit denen mal gerechnet ein bisschen und hat dann festgestellt, zum Beispiel, dass ich habe es hier stehen. Also es ist unglaublich. Und zwar, wenn ich zum Beispiel den Pedalweg quadriere, also Quadrat halt nehmen, und den mit der Wurzel des Lichts und des Vorderrads multipliziere, dann komme ich auf 1823. Und zwar ist das eben das Verhältnis von Masse und Proton. In dem Hollandrad.
Fett.
Das ist Wahnsinn. Und was er auch noch gefunden hat, durch ähnliche Berechnungen, also zum Beispiel der Pedalweg, also nicht quadriert, sondern hoch 4, durch eben W habe ich jetzt, W weiß ich nicht mehr. Ich hab den Weg jetzt vergessen. Kommt er auf 137. Das ist die Feinstrukturkonstante, auf der die ganzen Moleküle und alles irgendwie bastelt werden. Ich weiß nicht genau. Ebenso einfach kommt er auch auf die Gravitationskonstante oder zum Beispiel auch auf die Entfernung von Erde-Sonne oder eben auf die Lichtgeschwindigkeit. Die Lichtgeschwindigkeit kommt auf 2,999 mal 10 hoch 5. Also es ist unglaublich genau, was die Erbauer von diesen Hollandrädern da alles reingesteckt haben. Und vor allem, das sind ja nur ein paar Formeln. Ich meine, du kannst unglaublich viel berechnen, da muss so viel Wissen drinstehen. Und das konnten die unglaublich gewusst haben. Also da müssen tatsächlich Außerirdische irgendwie herumgebaut
haben. Also im Endeffekt ist es ein Nostradamus-Fahrrad. Ne?
Nostradamus-Fahrrad. Also, um jetzt mal damit jetzt mal aufzuhören und zum Punkt zu kommen, was dieser der Jager da gemacht hat, ist quasi genau das Gleiche, was man mit den Pyramiden macht. Du nimmst irgendwelche Werte daher, verrechnest du irgendwie und kommst dann natürlich auf irgendwelche Ergebnisse. Beispiel, wenn ich, er hat jetzt sowohl der das mit Pyramiden gemacht hat, da gab es so einen Britischen, der das Ganze irgendwie angefangen hat. Ich habe vergessen, wie er heißt, ich hätte es mal aufschreiben sollen, verdammt. Der hat, glaube ich, auch so 4 Werte, so Höhe, Grundfläche, Breite, ich weiß nicht mehr genau. Und wenn du nur 4 Werte hast, die du quadrieren kannst, teilen kannst, hoch Pi nehmen von mir aus, hoch 3, hoch 4, hoch 5 oder so ein paar Sachen, dann gibt das ungefähr 100.000 verschiedene Formeln, die du daraus bilden kannst, mit 100.000 verschiedenen Ergebnissen. Und dass da die Gravitationskonstante zum Beispiel drin ist, das wundert nicht, ehrlich gesagt. Das ist ein Punkt. Also du kannst alles Mögliche, du kannst verschiedene Fahrräder oder Rollschuhe hernehmen, ein bisschen rumrechnen, dann findest du das schon.
Was das ja ziemlich gut beweist, ist ja das Vorherige mit den Tauben. Dass Menschen wollen, wenn Menschen etwas sehen wollen, dann werden sie das sehen, egal ob da wirklich was drin ist oder ob das wirklich einfach nur in deinem Kopf sich abspielt. Und das ist, glaube ich, der wichtige Punkt, den man hier rausziehen muss. Wenn du irgendwie was rauslesen möchtest, kannst du das immer machen. Ich kann wahrscheinlich sogar unser rotes Licht, was momentan zeigt, dass wir on air sind, und die Modulation davon und sowas, ich kann da wahrscheinlich sonstige Sachen rausziehen. Es ist einfach nur, es ist nicht da. Es bilde ich mir ein. Und das ist dasselbe wie beim Bibelcode, den wahrscheinlich auch ganz kurz ansprechen würdest.
Ja, ich habe es ein bisschen lang gefasst, aber ich will noch kurz zur Pyramide noch ein paar Sachen auseinandernehmen, weshalb das auch noch kritisch ist. Und zwar, so mit welchen Werten haben die Vermesser der Pyramide gemessen? Es ist ja so, dass die 6000 Jahre alt ist und die soll ja auch mal so Goldschichten und sowas gehabt haben. Und durch Verwitterung ist die auch schon runtergewittert, sag ich mal. Woher weiß man, wie genau die ist? Damit du deine Werte hinkriegst, müssen die Vermessungen teilweise auf Zentimeter genau gemessen werden. Auf Zentimeter genau. Dabei weiß man gar nicht, wie groß die auf Zentimeter genau sind. Wenn ich jetzt auf heutige Zentimeter messe, zum Beispiel, dann ist das irgendwie falsch. Also das ist absolut willkürlich und auf damalige Zentimeter kommt man gar nicht. Und dazu kommt auch noch, das kann ich jetzt aber nur durch dieses Buch zitieren, und zwar soll ja auch in den Pyramiden der Abstand Erde-Sonne drinstehen, in Millionen Kilometer, so 149. Jetzt frage ich mich, woher die Ägypter vor 6000 Jahren Kilometer kannten.
Ja, die können ja auch Time Travel, die können ja auch in die Zukunft reisen.
Ja, das wird wahrscheinlich
sind nach Paris gereist und haben den Meter
so ausgebuddelt. 19. Jahrhundert oder wann war das?
Ja, 19. Jahrhundert.
Da könnte es sein, dass in irgendeinem Verhältnis vielleicht irgendwie drin steht. Ich meine, das wäre noch
Die Ägypten sind irgendwie, die Pyramiden sind irgendwie in Ellen gemessen worden oder so. Also auch wurden die Werte auch nicht direkt genommen, soweit ich weiß, sondern es wurden Pyramiden-Inch Pyramiden. Pyramiden
in China. Also ich hätte es erwartet, dass das Ganze im Verhältnis irgendwie, keine Ahnung, die Erde, Erdkugel, ja, im Verhältnis zum Abstand, weil das wäre ja noch eine einigermaßen neutrale Kunst.
Man hat die Länge der Pyramiden, wie auch immer die Länge jetzt sein mag, eingeteilt in gleiche Teile. Ich weiß nicht mal genau, ob das jetzt irgendwie durch 20.000 oder irgendwie sowas, durch Sonnen irgendwas. Und daraus kam dann die Länge ein Pyramiden-Inch. Und wenn du diese Pyramiden-Inch eben mit denen verrechnest, dann kommst du auf die ganzen Zahlen. Und zu dem Pi, dass da Pi drin steckt, unwahrscheinlich.
Also vielleicht mal auf eine andere Frage, wie kommen die Leute überhaupt auf die Idee, sowas zu tun?
Das ist eine gute Frage.
Nennt man Regierungsgelder. Und das kommt einfach. Und dann denkt man, ja, bevor ich gar nichts mache ich lieber das. Ich habe aber eine andere Theorie, warum das mit den Zeitreisen bei den Ägyptern nicht so gut geklappt haben könnte, wahrscheinlich, wenn die ja preisgereist sind, weil die haben ja zu dem Zeitpunkt noch gar nicht das Rad erfunden gehabt und hätten es auch gar nicht gebraucht.
Die haben ja sicher, ich dachte eigentlich, dass diese Steine hätten sie immer...
Schlitten haben sie die hochgezogen.
Nee, ich dachte, die hätten einfach irgendwie Baumstämme genommen und die jetzt quasi unten hingelegt.
Ich dachte, die hätten Sklaven genommen, die unten hingelegt.
Nein. Auf jeden Fall, das Rad ist angeblich zu dem Zeitpunkt... Ich meine, es war auch gar nicht notwendig.
Nee, du kannst ja Psychokinese zu...
Also ich brauch gar kein Rad. Achso, stimmt ja. Entschuldigung.
Genau.
Auf jeden Fall, das ist alles schön und lustig.
Ja,
und,
gut. Darf ich noch was zu dem Pi zu Ende sagen, auch wenn ich mich immer so schwer kurz fassen kann?
Okay.
Dass da Pi drin steckt, das zeugt nicht unbedingt von irgendwelchen mathematischen Meisterleistungen, sondern das ist einfach logisch, dass da Pi drin steckt. Weil wenn du zum Beispiel, oder Pi halbe, je nachdem, wenn du die Pyramide baust und du baust sie zu steil, dann stürzt die ein. Und wahrscheinlich sind die Pyramiden, die sie zu steil gebaut haben, auch eingestürzt.
Naja, das ist nicht unbedingt.
Ich meine, nur wenn die Pyramiden... Das ist sicher.
Ja, eine Schaus Münster, das ist im Prinzip auch so ein bisschen eine Pyramide.
Das in Münster steckt... Das Münster ist kein... Da steckt ganz andere Technik dahinter mit den Stützen und alles. Das... Also alleine schon in Münster, dass er eigentlich relativ klein im Vergleich zur Cheops-Pyramide ist, sind schon tausende Tonnen... Oder hunderte Tonnen.
Gut, wir sind jetzt wieder bei der PowerPoint-Präsentation von den Ägyptern früher. Das hatte anscheinend eine starke, also die haben halt Risk Evaluation gemacht. Und ich meine, wenn da jetzt, keine Ahnung, 10.000 Leute sterben, ist doch egal. Hauptsache, wir haben so eine schöne Pyramide, die mein Denkmal ist. Das ist doch die Hauptsache, oder nicht?
Ich finde die Aussage, dass sie PowerPoint hatten, das ist echt die beste. Das gefällt mir jetzt gerade. Dass die damals schon PowerPoint hatten, das ist echt...
Die Aliens hatten...
Ach so, die
hatten
Aliens.
Open Office vielleicht eher. Ich weiß nicht, ob die schon so Freeze-Software oder so hatten.
Also das, was ich am häufigsten gehört habe, war, dass E-Mails man nicht Pi verwendet, sondern ein Verhältnis von ganzen Zahlen, weil ganze Zahlen waren so damals... Einfach, also Pi gab es ja damals noch nicht. Ich meine... Pythagoras hat ja seine... hat er seinen Schüler hinrichten, also in den Brunnen gestürzt, weil er behauptet hat, es gibt irrationale Zahlen. Und das war schon ein paar tausend Jahre später. Deswegen glaube ich nicht, dass die Ägypter das irgendwie schon hatten. Und es ist wahrscheinlich wohl, dass sie halt dann ganze Zahlen genommen haben, wie 11 Siebtel, was ungefähr Pi ist.
Ja.
Aber es ist doch ungefähr 3. Das 3 zufällig ähnlich wie Pi ist. Na gut, okay. Jetzt darfst du.
Achso, ich dachte, wir machen vielleicht noch kurz den Bibelcode ansprechen, weil das passt ja gut zu dem Thema.
Bibelcode? Ja, der Bibelcode gehört...
Oder soll man vielleicht, ich meine...
Mach mal Musik
und dann paranormale Fahrrad beschreibt ja auch den Bibelcode eigentlich auch. Du siehst etwas, was nicht da ist und daraus kannst du halt Geld verdienen. Ist egal. Wir machen einfach Musik.
Ja.
Dann schauen wir mal später, was wir da vielleicht was anderes machen können.
Tschüss. Okay, tschüss.
Und wieder da. Und zwar haben wir uns jetzt gerade in der Pause entschieden dafür, dass wir mal ganz kurz die Wünschelrouten und solche Dinge ansprechen wollen. Ja, dafür muss ich ganz kurz die Wünschelrouten oder die Pendel oder wie auch immer. Da gibt es, ich habe vorhin schon mal angesprochen, die James Randi Educational Foundation, und die macht oftmals solche Tests für funktionieren Wünschelrouten oder kann jemand sonstige Phänomene, die er behauptet zu machen, kann er die auch wirklich erbringen. Und Wünschelrouten haben da so einen ganz lustigen Effekt. Was ist eine Wünschelroute? Eine Wünschelroute ist normalerweise ein Holzstock.
Oder Metall.
Oder Metall. Oder Kunststoff. Oftmals genau so ein Bügel, den man einfach nur eine besondere Art dehnt oder sich hinbaut.
Genau, und bestimmte Art, weil sie auch in der Hand hält.
Genau, und dann läuft man halt irgendwie über einen Grund oder über einen Rasen oder wie auch immer. Und wenn das Ding ausschlägt oder sich überkreuzt oder wie auch immer, dann ist da anscheinend Wasser.
Nein, nicht nur Wasser.
Es heißt Wasserquelle.
Es gibt ja die Wasserader. Es geht ja generell um diese Erdstrahlen und diese ganzen esoterischen Strahlen. Und es geht ja darum, wenn ich durch die Gegend laufe und das Ding plötzlich einen Ausschlag hat, da geht man davon aus, oh, das ist gefährlich, da darf ich kein Bett hinstellen, weil auf Wasseradern zu schlafen ist ganz schlecht. Und Wasser immer heißt, was mir Oma immer erzählt, dass sich Katzen ganz gerne auf solche Wasserader setzen, weil sie mögen das. Und andere Hunde mögen das gar nicht, die setzen sie jemand anders hin. Und es muss irgendwas mit diesen ganz komischen Wasseradern zu tun haben.
Ich kann das ungefähr erklären. Ich habe da nämlich eine Theorie gelesen.
Okay.
Ich habe da so zwei Bücher über Wünschelrouten bei mir im Regal stehen. Und bei einem habe ich reingelesen und da wird es so erklärt, dass es halt diese Energie gibt. Mhm. Keine Ahnung.
Erdstrahlen,
Prana, das mal.
Weißt du nicht? Mana, genau.
Prana. egal. Und es ist so, es gibt auch verschiedene Ladungen. Es gibt eine positive und negative Ladung. Und der Mensch hat auch eine Ladung, wenn er eine hat, und wenn ich eben ein Wünschelroutergänger bin, also nicht jeder kann das irgendwie, dann ist es so, dass eben auch die Route, wenn ich positiv geladen bin, auch positiv wird. Und dann ist es einfach wie mit Magnetismus, ganz normal, ist halt noch nicht entdeckt, so noch nicht wissenschaftlich analysiert, dass jetzt zum Beispiel unter den Höhlen oder bei, ich sag jetzt mal, Wasseradern oder Erzadern, dass da eine andere Polung ist oder die gleiche Polung, Plus zum Beispiel. Dann habe ich Plus und dann stößt sich ab und die Route würde nach oben gehen. Und inwiefern jetzt diese unterschiedliche Ladung gut oder schlecht für einen ist, kann ich so jetzt, weiß ich jetzt nicht mehr. Aber es hat irgendwas mit diesen Ladungen zu tun, die bewirken, dass diese Route ausschlägt.
So in Theorie. Es ist interessant, dass du das sagst, weil im Endeffekt die Theorie ist eigentlich ziemlich irrelevant, weil wir noch in der Phase sind, dass wir gerne beweisen wollen, dass es überhaupt existiert. Ja, es gibt genug Leute, die behaupten von sich, sie können mit Wünschelrouten Gold, Kinder, vermisste Kinder,
Autoschlüssel
Wasser, alles Mögliche.
Wasser zu finden.
Es gibt zu jedem Thema gibt es jemanden, der mit Wünschelrute das Zeug finden kann.
Ja, aber klassisch, ich kenne es vor allem von diesen Wasseradern. Und da gibt es auch, wenn du in einer Baugesellschaft bist und du sagst, du willst jetzt hier einen Brunnen bauen, dann bist du ein Wünschelrutegänger, der sagt, wow, hier baut auf jeden Fall. Dann bauen sie irgendwo hier in Oberschwaben einen Brunnen und dann stellst du fest, wow, Wasser, das war richtig. Dabei muss man sagen, in dieser Gegend ist es extrem schwierig, auf eine Stelle zu treffen, wo es keine Wasserader gibt. Ja. Da ist eigentlich das ganz andere Problem. Die Geologen, wenn man die mal fragt, was sind denn Wasseradern überhaupt, dann sagen sie einfach, das gibt's gar nicht. Wasseradern ist das. Ja. Stellt sich, also ich habe das mir so vorgestellt, wie wenn das unterirdisch irgendwelche Bäche, die sich da durchziehen, aber in Wirklichkeit ist es so, wenn es regnet oder Wasser von oben kommt, dann sickert es so durch das Grund durch bis zum Grundwasser und das ist einfach ein unterirdischer großer See einfach. Das ist als Grundwasser bekannt. Und da gibt es ziemlich, also die Frage ist ja, wie diese Wunschrouten funktionieren, habe ich ja als Antwort schön gefunden. Der Haupteintriebskraft, das ist der Wunsch, beziehungsweise die Einbildung, dass es wirklich klappt.
Ja. Klar.
Ja, das ist Grundvoraussetzung.
Also der Punkt ist, ich habe einige von diesen Tests gesehen. Zum Beispiel, wie gesagt, James Randi, könnt ihr unbedingt Google Video anschauen. Da gibt es zum Beispiel Australian Dowsing, nennt sich das. Da gibt es diesen Test, dass sie haben glaube ich, 10 Leitungen Wasser verbuddelt, während die Wünschelroutengänger das gesehen haben. Also es war also komplett transparent, das System. Und danach sollten sie rüberlaufen, als sie wussten, dass da jetzt Wasser läuft, und sollten sagen, ja klar, das, meine Wünschelroute schlägt aus oder überkreuzt sich. Hat funktioniert, also 20 aus 20 haben sie richtig bekommen, als sie es wussten. Das ist schon mal gut. Dann wurde das randomized, also es wurde automatisch determiniert, welche jetzt laufen soll. Und dann sollten sie es finden. Und sie haben es nicht gefunden. Am Ende hat sich herausgestellt, dass sie bei 11% lagen. Also wenn du 10 Rohre hast und du hast 11%, dann hast du ja
eins gefunden.
Ja, hast du eins gefunden. Das ist halt nicht wirklich ein Beweis für irgendetwas, außer dass du raten kannst. Also du kannst sprechen, klar, wie andere Menschen auch.
Ein Würfel wäre wahrscheinlich günstiger gewesen, aber
es
gab nicht nur die Australier, die da Tests gemacht haben. Ich habe jetzt auch in meine Recherchen gefunden, dass zum Beispiel eine Untersuchung von 1987 bis 88 in München fand eine statt, und zwar mit 500 Routengänger, zumindest mal die von sich überzeugt waren, dass es wirklich können, und so über 10.000 Tests durchgeführt, und es gab auch ein Preisgeld. Jemand, der alle Rohre, also da haben auch, wir hatten zwar zwei Stockwerke, in Stockwerk tiefer waren Wasserleitungen verlegt und wir haben ein paar angeschaltet, ein paar nicht, und dann sollten die drüber sagen, ja, wo läuft denn jetzt das Wasser? Und es gab ziemlich was Interessantes, nämlich es gab zwei Leute von diesen 500, die fast 80%, also Trefferwahrscheinlichkeit hatten. Da war schon die überrascht von den Leuten ziemlich groß, boah, es funktioniert doch, oh nein, oh nein. Und dann, was man da gemacht hat, man hat die hingenommen und hat es einfach nur mal ein bisschen getestet und hat festgestellt, dass es tatsächlich einfach die typische, üblich statistischen Ausreißer waren, die es halt bei jeder größeren Untersuchungsmenge immer geben muss.
Schade eigentlich.
Schade eigentlich, weil eigentlich wäre es schon cool. Ich meine, eigentlich, wenn man es mal sich so überlegt, warum sind wir eigentlich immer so schlimm? Ich meine, eigentlich machen wir jetzt einen extrem pessimistischen Eindruck, der alle denken, na, wir sind jetzt total konservativ in Routengänge, das kannst du nicht gäbe und bäh. Und eigentlich wäre es cool, wenn es sowas, wenn es jemand gäbe würde, der durch die der einfach so Dinge hatte und sagt, hier ist Wasser. Das wäre eigentlich ziemlich, ziemlich cool. Also es ist nicht so, dass sich die Wissenschaft sich dagegen wehrt oder so.
Muss ich aber eingreifen.
Oft, das ganz kurz. Es wird immer so böse unterstellt, dass alle Leute irgendwie versuchen, das zu verschweigen. Überhaupt diese Verschwörung der ganzen Wissenschaft, die wollen ja gar nicht, dass es funktioniert. Aber eigentlich im Gegenteil, es ist sogar ein Preisgeld ausgeschrieben. Es gibt in den USA, Benny weiß bestimmt noch, wie er heißt, irgendjemand hat 1 Million US-Dollar
James aus. James Randi.
Danke, danke. Der hat 1 Million Dollar Preisgeld ausgeschrieben für den Fall. Also, falls jetzt ein Zuhörer gerade meint, der schwimmt schon Routengänge und meint, er kann es super gut, er muss einfach nur hingehen, der verbuddelt auch irgendwelche Rohrleitungen, dann muss, wenn er sie findet, kriegt er 1 Million Dollar. Also,
leider nicht mehr.
Nicht mehr?
Nee, ganz kurz mal erklären. Er hatte bis vor diesem Jahr hatte er die Regelung, dass jeder konnte sich da anmelden und sagen, ich kann etwas, was paranormal oder auf jeden Fall supernatürlich ist. Und dann wurde er getestet. Das ist mittlerweile nicht mehr so. Mittlerweile musst du schon eine Medienpräsenz haben. Du musst auf jeden Fall immer mal im Fernsehen gewesen sein oder sowas.
Manchmal, dass du viel Nachfrage hatte oder
genau, genau. Und du musst einen Akademiker haben, der meint, dass du wirklich the real deal bist. Du kannst das wirklich.
Aha.
Das macht er aus dem Grund, dass er will auch gleichzeitig die Akademiker mit in das Boot reinziehen, weil er möchte sie auch zeigen, dass nur weil ihr einen Doktor habt, heißt es noch lange nicht, dass ihr was könnt. Das ist nämlich das Problem. Er ist selber kein Doktor und er kriegt so viele Ad hominem-Attacken, also Argumente gegen die Person, das ist einfach nicht mehr lustig. Ich meine, er ist zwar kein Wissenschaftler, aber er folgt dem wissenschaftlichen Protokoll und zwar besser als manche Wissenschaftler und das ist ziemlich wichtig. Auf jeden Fall, 80% von den Leuten, die sich da anmelden bei James Randi, behaupten von sich, dass sie irgendwas finden können. Also Wunschelrouten, wie auch immer, Marihuana, Kinder, wie auch immer.
Ich kann alles finden.
Ja, also gleichzeitig wahrscheinlich dann
auch. Ich habe meinen Verstand verloren. Ich habe versucht, hier liegt hier. Ich meine
Brüche in deiner Intelligenz. Ich kann es nachweisen.
Auf jeden Fall, ja, also wie gesagt, die James Randi Education Foundation, ja, gibt diese 1 Million raus für Leute, die irgendwie was Paranormales beweisen können. Aber
vielleicht nochmal zurückgehen auf den Effekt, wie funktionieren die Wünschelrouten eigentlich? Wie ist das so, dass ich durch die Gegend laufen kann und plötzlich das Ding, boang, irgendwie einen riesen Ausschlag macht? Ich meine, ich hatte selber schon das Ding auch schon mal in der Hand und habe mir überlegt, fuck, das funktioniert wirklich, das Ding läuft hier gegen, plötzlich macht es boom. Ganz komischer Ausschlag, woher kommt das?
Und das ist der idiomotorische Effekt, das heißt nicht, dass du ein Idiot bist deswegen, sondern... Oh. Auch genannt der Carpenter-Effekt wahrscheinlich. Bei Google oder bei Wikipedia findest du wahrscheinlich mehr zum Carpenter-Effekt. Aber
was ist der Effekt genau?
Der Effekt ist, dass du willst irgendwo hin zeigen und dann kommen ganz kleine Muskelbewegungen und die machen dann das, was du bewusst eigentlich, oder nicht wirklich bewusst, aber du denkst ein bisschen daran und dann automatisch bewegen sich deine Muskeln zu dem Punkt.
Also, ja, aber wenn wir vielleicht...
Und der ist nicht zu unterschätzen. Manche Leute glauben, dass das macht man entweder... Man versucht einfach mal ein Pendel zu halten und versucht das ruhig zu halten. Das ist fast nicht möglich.
Ob der Carpenter-Effekt auch funktioniert morgens im Aufstehen, wenn ich als Ziel das Badezimmer habe, meine Muskeln mikrobeben, dann ins Badezimmer oder sowas.
Cool. Zu kleine.
Aber vielleicht, ich habe noch eine andere Geschichte zum Thema Wünschelroute. Weiß aber die Geschichte vom Gustav Freiherrn von Polkent. Das ist jemand, das war 1932 rum und der hat auch ein Buch veröffentlicht, in Erdstrahlen als Krankheits- und Krebserreger. Ziemlich böse. Und was er gemacht hat, er hat mit Begleiter über 500 Stellen aufgesucht, wo irgendwelche Leute an Krebs erkrankt sind. Und ist durch die Gegend gelaufen, hat geschaut, ob es irgendwie Wasseradern gibt oder irgendwie andere komische, esoterische Strahlen. Und interessanterweise hat er, also er selber wusste das nicht, es gab halt irgendwie mehrere wissenschaftliche Teams, die dabei waren und haben gesagt, es sind halt ein paar Orte hingegangen, wo es nicht so war, ein paar Orte, wo es wirklich irgendwelche Leute in Gaps gestorben sind. Und er ist durch die Gegend gelaufen und es hat funktioniert. Er hat über 80% Trefferwahrscheinlichkeit. Und dann haben wir sich lange überlegt, ja, wie kann das sein? Und dann hat man eins festgestellt, wir wollten auch mal auf die Doppelblind-Versuche eingehen, nämlich das Problem war, dass die Leute, die wussten, ob jetzt da wirklich jemand an Krebs gestorben ist oder nicht, die waren dabei. Und das Problem ist, dass der Mensch, der achtet auf solche Kleinigkeiten, wie zum Beispiel, er war sich das wahrscheinlich auch selber nicht bewusst, er war wahrscheinlich fest davon überzeugt, dass es funktioniert, aber er hat so Kleinigkeiten, wie ihn jemand Kopf geschüttelt hat, irgendeiner, der das wusste, hat daraus geschlossen, unterbewusst, dass es hier nichts ist, und da gab es keinen Ausschlag. Und deswegen ist es eben auch nur wissenschaftlich üblich, weil das Phänomen bekannt ist, dass man diese Doppelblindversuche durchführt. Und Benny wird uns ein bisschen was drüber erzählen.
Also ein ganz normaler Versuch ist natürlich etwas, du testest zum Beispiel, genau, nehmen wir mal
Medizin oder
am besten nehmen wir einmal Santa Claus oder den Weihnachtsmann mit seinen Rentieren. Und du behauptest jetzt, dass die Rentiere fliegen können. Und ja gut, was machst du denn? Du gehst auf irgendein großes Gebäude oder hohes Gebäude und schmeißt sie runter. Und wenn davon 100 nicht fliegen können, hast du herausgefunden, dass ja 100 davon nicht fliegen können. Das heißt natürlich,
und Greenpeace am Hals.
Ja, das hast du natürlich auch im Hals.
Nee, ich glaube eher Tierschützer.
Ja, stimmt.
Auf jeden Fall, und das kannst du natürlich mit der Kontrollgruppe auch machen. Du schmeißt dann auch andere Tiere runter.
Aber sagst du nicht, dass sie fliegen sollen?
Ja, aber das ist vielleicht schlecht, weil das passierte nie. Man sollte vielleicht eher...
Okay, nehmen wir mal Medizin. Genau.
Medizin ist, glaube ich, besseres Beispiel.
Ja gut, zum Beispiel, die wollen irgendein neues Aspirin testen, wie auch immer. Dann bekommen 100 Leute Aspirin.
Die Kopfweh haben und?
Also sind 200 Leute und 200 Leute haben Kopfweh, 100 Leute davon kriegen Aspirin.
Also sie müssen 100
davon kriegen
ein Placebo.
Und 100 davon kriegen, ja genau, Zuckerpillen, Placebo. Und was das jetzt doppelblind macht, also erstmal blind heißt, dass der Patient das nicht weiß. Das ist ziemlich wichtig. Und doppelblind heißt, dass der Arzt, der das verreicht, auch nicht weiß. Weil, wie Chibi gerade angesprochen hatte, du kannst suggerieren im Unterbewusstsein, dass du ihm zum Beispiel jetzt das richtige Aspirin gibst. Und das kann sich anders verhalten für den Patienten. Deswegen doppelblind Versuche sind die einzige wahre Möglichkeit, um herauszufinden, ob es wirklich einen Effekt hat.
Ja, es gibt da noch krassere Sachen, dass man so dreifach macht, dass es gibt irgendwie Leute, die auswählen, wer jetzt ein Placebo kriegt, wer nicht, und dass die Leute das auch noch über eine weitere Interaktion machen. Da gibt es zahlreiche Studien.
Ich glaube, du gehst aber nicht höher als doppelblind. Das ist alles,
die Doppelblindstudien an sich sind schon extrem aufwendig. Wir haben eine ganze Gruppe, wir haben Leute, die überhaupt keine Auswirkungen hat. Man muss auch, es gibt mehrere Sachen, auf die man achten, muss man zum Beispiel achten, mit den Leuten, die man es durchführt, dass die randomisiert sind, dass man irgendwie bloß mit irgendwelchen Studenten das macht, weil die halt so gerade zufällig rumlaufen, und stellt sich raus, dass alle irgendwie ältere Leute sofort dann sterben und nur keine Studenten, weil die halt nur fit sind und so. Und deswegen gibt da mehrere Faktoren, die man beachten muss.
Klar, du darfst nicht einfach nur sagen, wir haben 100 Leute und jeder Zweite kriegt ein Placebo und jeder Zweite kriegt ein Aspirin. Weil das ist zu einfach für den Doktor rauszufinden. Es muss schon wirklich, du musst schon wirklich darauf aufpassen, dass du das so rigoros machst wie möglich. Und das ist ein Doppelblindversuch und das wird genutzt für alle möglichen Tests, um rauszufinden, ob eine Medizin zum Beispiel wirklich einen Effekt hat, einen wirklichen Effekt. Einen Effekt, der
von... Der nachvollziehbar ist, genau, der mit hoher Wahrscheinlichkeit bei jedem funktioniert oder zum Beispiel bei einer gewissen Krankheitsgruppe.
Signifikanter Unterschied zu einem Placebo muss da sein.
Genau.
Und was sollte vielleicht noch ein bisschen, das entscheidet dann die Statistik. Ja, in
den genau.
Und das Problem ist natürlich dieser extrem mächtige Placebo-Effekt. Das ist nämlich total krass, weil eigentlich würde man das gar nicht erwarten, dass jemand, der irgendeine Pille kriegt und der Arzt und alle erzählt ihm, boah, das hilft, das macht dich gesund, da funktioniert das offenbar wirklich. Das ist ein ziemlich krasser Effekt eigentlich. Und der ist auch wissenschaftlich belegt, dass es diesen gibt. Allein der Glaube im Kopf, das ist eigentlich ziemlich krass, der Glaube im Kopf, dass es funktioniert, sorgt dafür, dass es wirklich funktioniert. Deswegen ist auch der Grund dafür, warum diese ganze alternative Medizin auch so einen Hype zurzeit erlebt, weil die ganzen Leute, die glauben wirklich, dass es geht. Es gibt ja auch angeblich wissenschaftliche Untersuchungen, dass es wirklich ganz toll ist und funktioniert. Deswegen macht es einen extrem hohen Heilungsfaktor auf, obwohl es eigentlich reines Placebo ist. Und ich glaube, das ist auch die...
Wobei du nicht grundsätzlich sagen kannst, dass die gesamte alternative Medizin auf dem Placebo...
Nein,
du kannst das so nicht generalisieren.
Also ich sag mal, die ganze Medizin, die auf dem Placebo-Effekt beruht, die funktioniert. Beruht
auf dem Placebo-Effekt, ja.
Nein, die jungen Medizin, die auf dem Placebo-Effekt beruht, sage ich mal. Es gibt ja.
Erstens doch einfach mal.
Du kannst ja auch, das ist total krass übrigens, du kannst in der Apotheke auch komplett Pille kaufen, Aspirin, die komplett so aussehen, aber wo Placebos drin sind. Ja. Das kriegst du. Ich weiß nicht, ob es bei jeder Apotheke kriegst, aber die kriegst du. Und interessanterweise funktionieren die genauso. Also teilweise.
Die
genauso.
Sache ist halt, es gibt zum Beispiel auch, also wenn ich vom Placebo komme ich so ein bisschen auf Homöopathie. Und es gibt zum Beispiel auch homöopathische Impfungen.
Darf ich vielleicht ein ganz kurz Homöopathie erklären? Weil das ist in Deutschland wahrscheinlich noch gar nicht
so... Das ist vielleicht mal alternative Medizin. Doch,
man weiß zwar, Homöopathie wird oftmals gleichgesetzt mit alternative Medizin.
Ja, es sollte vielleicht die Trennung zwischen alternative Medizin und Homöopathie machen, oder?
Homöopathie wurde vor, ich weiß nicht, 150 Jahren, 200 Jahren von Samuel Hahnemann erfunden. Zu dem Zeitpunkt waren wir noch in dem Zeitalter von Paracelsus. Der Typ hat... und Alchemie gemacht, wie auch immer, und hat den Leuten früher zum Beispiel Quecksilber und sowas verschrieben. Und das, was heißt das halt? Dass vor 200 Jahren hattest du eine größere Wahrscheinlichkeit zu sterben, wenn du Medizin genommen hast, als wenn du keine Medizin genommen hast. Und dann kam der Samuel Hahnemann und gesagt, das kann natürlich nicht sein, dass Leute immer sterben. Ich erfinde etwas, was Leute, wo keine Nebeneffekte auftreten. War natürlich ist ein nobler Ansatz, ist auch super schön. Okay, Homöopathie ist vier Grundregeln. Alle kann ich jetzt nicht aufregen, aber vier sind Grundregeln. Die erste Regelung ist, dass du musst etwas beweisen. Und beweisen heißt, du nimmst zum Beispiel, nehmen wir mal ein Schlangengift. Schlangengift ruft an der Stelle, wo du es einspritzt, Lähmung vor. Mhm. Oder Lähmung.
Oder Krämpfe.
Krämpfe, genau.
Je nachdem, was ein Gift ist.
Da schreibst du dir den runter, okay, Gift, also Schlangengift, Lähmung. Alles klar. Dann kommt nach einer Zeit, kommt ein Patient zu dir, hat irgendwie aus irgendeinem Grund hat er eine Lähmung in seinem Arm. Vom Rauchen, wie auch immer, weiß man nicht. Dann guckt der Homöopath, Arzt, in Klammern oder in Ausrufezeichen, und sagt, okay, Lähmung, alles klar, Schlangengift, gut. Dann gibt er ihm Schlangengift. Das ist Regel 2. Regel 3 ist, das macht man nicht. Da gibt es kein Schlangengift, sondern du nimmst Wasser und potenzierst den Schlangengift mit Wasser.
Darf ich die Grundidee dazu sagen?
Bitte.
Warum? Ja. Warum man da jetzt Wasser dazu tut?
Weil Schlangengift ja an sich schlecht ist.
Es gibt ja den Spruch, die Dosis macht das Gift.
Ja,
das heißt,
hat Paracelsus auch.
Ja, genau. Das heißt, wenn du einen Stoff hast, der vielleicht wirkt, Kopfweh heilt oder sowas, und du übertreibst es, dann kann es sein, dass du davon Kopfweh erst recht kriegst oder sowas.
Das ist oft so viele Medikamente, das sind ja wirklich Gifte eigentlich.
Die Idee ist dazu, nicht nur Heilmittel zu suchen. Mhm. Also wenn ich Heilmittel übertreibe, dann ist es ein Gift. Und die Idee ist jetzt auch, ich könnte mal ein Gift nehmen. Das Gift ist ja nur ein Gift, weil es zu stark konzentriert ist. Das heißt, Schlangengift lähmt nur, weil ich das zu stark konzentriert habe. Das heißt, wenn ich die Dosis vom Schlangengift verringere, indem ich es mit Wasser, das wirkungsneutral ist, strecke, dann kann das seine Heilkraft entfalten. Und soweit ich informiert war, das mal gelesen, also ich habe es gleich mal gelesen, ist es so, dass auch das mit Giften, dass es eine gegengesetzte Wirkung ist. Also weil Schlangengift heilt, tut die verdünnte Dosis davon Heilungen lähmen, weil Schlangengift lähmt, tut die verdünnte Dings das dann eben.
Ja, verdünnt muss man unbedingt sagen. Es ist richtig, dass Schlangengift, wenn das gewisse Prozeduren hinter sich hat, als Antigift genutzt werden kann.
Das ist anderes.
Ja genau, man sollte aufpassen, dass nur weil man etwas verdünnt, heißt es noch lange nicht, dass es dagegen. Das ist dieses like cures like. Nur weil du dasselbe Symptom hast, heißt es nicht, dass es etwas, was dasselbe Symptom hervorruft, das auch bekämpft. Das ist jetzt Punkt 3 gewesen. Punkt 4 ist, du gehst sehr stark, du potenzierst sehr stark. Und sehr stark ist untertrieben. Du nimmst zum Beispiel einen Tropfen Gift-Efeu und 99 Tropfen Wasser, mixst du zusammen und nimmst das, was rauskommt, nochmal. Nimmst dann wieder 99 Wasser und bringst es wieder da rein. Du potenzierst
da eigentlich. Da kommt man auch schön vergleichen. Wer glaubt, die erste Potenzierung entspricht dann. Oder
1 hoch 10 zum Beispiel.
1 hoch 10, genau, 10 hoch 10 entspricht dann irgendwann ein Tropfen auf einen Pool auf ein richtiger Swimmingpool. Dann irgendwie 1 hoch 15 sind, glaube ich, ein Tropfen entspricht ungefähr der Menge im Verhältnis zum Tropfen im ganzen Ozean. Ja. Und dann irgendwie 10 hoch, also 10, 20 entspricht ungefähr der Verhältnis. Ein Tropfen zur gesamten Erde, wenn man das jetzt als Wasser sehen würde. Ja. Und eins hoch, was ist, kommt jetzt.
Also ich kenne das so, dass es, also die sagen halt, und das, was wichtig ist, also 1 hoch 23 ist anscheinend der Punkt, da ist kein Molekül mehr in dem Wasser drin. Das ist unmöglich. Es ist, oder nach Avogadros Gesetz, ich glaube, das heißt Avogadros Gesetz, Entschuldigung, ist das nicht mehr möglich, dass da Moleküle, oder die Chance, dass ein Molekül drin ist, ist einfach unrealistisch klein. Die gehen aber so hoch bis 10 hoch 1500. Und da gibt es eine lustige...
Die 60 und die 100, sehr heavy hier.
Genau, das Lustige an der Sache ist, wenn du zum Beispiel, es gibt zum Beispiel ein homöopathisches Mittel, das nennt sich Entenleber. Und Entenleber, wenn du das homöopathisierst und dann sehr hoch potenzierst, hast du eine Entenleber entspricht anscheinend einem Wasserumfang von dem Solarsystem, also der Sonne in der Mitte und Pluto außen als Ende. So viel Wasser brauchen wir, um eine Entenleber zu potenzieren, um homöopathisch akzeptabel zu sein. Das ist reine...
Ja, aber man muss
das ist reine Magie.
Das stimmt doch geil. Das sind so ein paar Sachen dazu. Man muss das Wasser ja eine bestimmte Art und Weise schütteln. Das macht eigentlich das aus. Das ist ja nicht nur so, dass man einfach das Zimmer leert. So. Das muss ja alles im Ritual sprechen. Das ist auch schön. Ja. Das Wasser, das geht ja darum, dass das Wasser die Energie aufnimmt und dass da ein bisschen magische Sachen passieren. Und es geht darum, es muss auch schön liebevoll behandelt und schön halt geschüttelt werden. Und
die Frage ist ja halt dann auch, welche Energie das ist. Ob das,
Also die Homöopathen sprechen immer davon, dass sie sich dabei, dass quasi das Gift ein Abbild, oder dass sich das Wasser quasi die Struktur des Giftes merkt. Das ist genau. Das, generell Wasser
ist
ein toller Informationsspeicher und Wasser merkt sich alles und ich habe verstanden, dass diese ganze Homöopathie ziemlich viel vom Wasser hält. Also es kann man als Information
speichern. Ja, Wasser ist super. Aber wir springen aber viel zu weit. Wir gehen schon darauf, was die Technik dahinter ist. Die ist ja total irrelevant, weil Homöopathie wurde noch nicht bewiesen. Es wurde einmal...
Das stimmt nicht. Ja, ich habe hier Beweise, wissenschaftliche Untersuchungen,
dass es funktioniert. Wurden sie danach revidiert?
Nicht von denen, die es gemacht haben.
Ja, von anderen Leuten, genau. Die nochmal, gibt,
aber da kommen wir noch später drauf.
Es gibt in dem englischen Magazin The Lancet gibt's 5 Meta-Analysen zu dem Thema Homöopathie. Und eine von diesen 5 hat eine leichte Suggerierung gezeigt, dass Homöopathie anscheinend funktioniert. Der Typ, das war glaube ich Linde, heißt er glaube ich, er hat das dann ein Jahr später revidiert und hat gesagt, Entschuldigung, ich habe diese Studie falsch gemacht. Ergo haben wir am Ende 5 Meta-Analysen. Ich weiß nicht, wie viele Studien er da reingenommen hat. Wahrscheinlich um die 200 haben wir dann insgesamt. Und keine davon zeigt, dass Homöopathie irgendwie funktioniert.
Und manchmal könnte man davor sprechen, dass es funktioniert, vielleicht nur nochmal drauf einzugehen.
Ich meine, es ist lächerlich darüber zu reden, dass es funktioniert. Wenn wir 200 Mal getestet haben, dass es nicht funktioniert, dann kann man nicht mehr sagen, es funktioniert vielleicht. Ja klar, funktioniert es vielleicht. Vielleicht kommt was von der Klaus gleich um die Ecke. Aber es ist einfach unrealistisch. Es tut mir leid. Ich habe lustigerweise heute Homöopathie dabei. Ich muss kurz eine Geschichte erzählen. Ich war diese Woche ein wenig krank. Und dann war ich Montag bei meinem Arzt. Ich war bei einem Arzt der Allgemeinmedizin, dachte ich. Geh da hin, sage, ja, ich habe ein paar Schmerzen, wie auch immer. Dann schreibt er irgendwas auf seinen Zettel rauf. Ich sage, ja, alles klar, geh zur Apotheke und liefere den Zettel ab. Ich lese den Zettel leider nicht, weil kein Mensch kann von dem Arzt die Klaue natürlich verstehen. Dann sagt sie, habe ich momentan leider nicht da, müssen wir bestellen. Ich sage, alles klar. Wieso müssen wir das bestellen? Habe ich gefragt, weil ich dachte, vielleicht ist es vielleicht zu stark oder ist es vielleicht zu wenig, weil dann kann ich einfach mehr von dem anderen Zeug nehmen. Er hat gesagt, nee, das wird einfach nicht oft verlangt. Ich dachte, alles klar, fair enough. Gehe ich nächsten Tag hin, hole das ab. Und was finde ich heraus, als ich es nehmen wollte, dass es Homöopathie ist. Ich dachte, alles klar. Es ist Sulfur D6. D ist im römischen 500. Das heißt, die potenzieren 500, also ein Tropfen auf 500 Tropfen Wasser, 6-mal. Das sind, glaube ich, um die 17 Millionen Tropfen, wo ein Molekül drin sein könnte. Auf jeden Fall ist es sehr abstrakt. Ist nicht so hoch wie diese 23C oder 30C, aber es ist wahrscheinlich hoch genug, dass man sagen kann, da ist kein Molekül, oder es ist auf jeden Fall nicht genug Molekül drin, dass es mir schaden könnte.
Jetzt frage ich mich, was das Sulfur heißt. Ich glaube, Sulfur ist doch Schwefel, oder?
Ich dachte, das hat irgendwas mit Salz zu tun.
Auf jeden Fall wird sich wird jetzt.
Auf jeden Fall wird jetzt in mein Wasser.
Hättest du nämlich exakt
nicht so viel.
Er nimmt das ganze. Was sind das? Wie viel?
Das sind glaube ich 100 Pillen, glaube ich, circa.
100, genau. Und der Benny macht jetzt ein Experiment, wenn er gleich tot umfällt, dann haben wir
ein Problem. Ja, noch ein bisschen zu viel Wasser, aber gleich kommt das. Schmeckt schon sehr, weiß nicht. Sehr merkwürdig. auf jeden Fall, ja gut, ich fühle mich schon ganz komisch.
Ja, das gehen wir vielleicht nochmal drauf ein. Ich habe nämlich was Interessantes im Internet gefunden, eigentlich mehrere. Das Interessante hat so Thema Homöopathie und Verdünnung. Und zwar, es gibt ja angeblich, was immer viele sagen, wissenschaftliche Nachweise, dass es wirklich funktioniert. Und in dem Fall habe ich mir das rausgesucht. Und zwar hat die Universität Leipzig, gab es eine Pressemitteilung am 18.11.2003. Und es haben drei Angehörige der Universität, nämlich eine Apothekerin Frau Schmidt, ein Professor Süß und Professor Niemer, haben einen 10.000 Euro dotierten Preis der Internationalen Gesellschaft für Homöotoxikologie und Internationalen Gesellschaft für biologische Medizin erhalten. Und die Auszeichnung über eine Arbeit, und zwar, die hieß In-vitro-Testung von homöopathischen Verdünnungen. Und wenn man sich jetzt mal diese Arbeit genau anschaut, behaupten sie, den Nachweis erbringt zu haben, in dem Fall haben sie einen Extrakt an Tollkirsche benutzt, dass die dann auch dann wirksam ist, wenn sie so weit verdünnt würde, dass kein einziges Molekül mehr in ihrer Ausgangsbasis drin ist. Und mit der Kontrollgruppe haben sie ausgeführt, es funktioniert nur, wenn es nach einem bestimmten homöopathischen Verfahren wirklich erzeugt wurde. Und ziemlich, natürlich gab es daran einen riesen Aufschrei und es gab andere Professoren, die diese Arbeit total zerrissen haben. In dem Fall sind es einmal der Professor Gerhard Brun von Darmstadt, ein Herr Professor Wieland aus Stuttgart und noch ein PhD aus Keck, aus Konstanz hieß der. Da habe ich auf der Homepage auch ziemlich viele interessante Sachen gefunden und sie haben untersucht, warum prinzipiell das eigentlich nicht funktionieren kann. Und zwar, erstens ist eigentlich aus prinzipiellen Gründen gar nicht möglich, überhaupt eine homöopathische Lösung herzustellen, weil, wie vorher der Benny schon gesagt hat, dass am Ende ist ja eigentlich überhaupt nichts mehr drin. Aber das haben sie selber gesagt, das ist offenbar. Dann haben sie extreme objektive Fehler begangen und haben psychologische und methodische Messfehler haben sich da eingeschlichen. Unter anderem ist zum Beispiel sowas passiert, dass Diplomanten das Problem ist ja, dieser Preis wurde vergeben und die Untersuchung wurde erst nachträglich eigentlich eingeführt. Deswegen war es nicht vertretbar, dass am Ende es einen Fehlschlag gibt. Es musste am Ende funktionieren. Deshalb war dieser Diplomant, hat ein riesen Interesse daran gehabt, dass es am Ende wirklich das gewünschte Ergebnis kommt. Also ich kann auch ein bisschen genau darauf eingehen, was sie gemacht haben.
Müssen wir wahrscheinlich, ich meine, ich bin wieder mal am Punkt, dass ich habe meine 100 Pillen hier schon hinter mir. Okay. Ich fühle mich immer noch genau gut. Das Lustige ist ja auch, in den Nebenwirkungszettel oder Beipackzettel steht da drin, es gibt keine Nebenwirkung. Natürlich gibt es keine Nebenwirkung, es ist Wasser.
Manchmal ist Alkohol drin, also hat es schon
Nebenwirkungen. Ja gut, manchmal ist es schon... Aber das ist,
man kann auch zu viel Wasser trinken, das ist auch nicht unbedingt immer gesund.
Oh nein. Ja, 8 Liter Wasser innerhalb einer Stunde ist, glaube ich, tödlich, oder?
Keine Ahnung, aber du kannst, wenn du zu viel Wasser trinkst, kannst du dir deine Salze ausschwemmen oder sowas in der Art. Ich weiß es nicht mehr. Eine Freundin von mir ist mal umgekippt.
Deswegen?
Ja.
Ehrlich, okay.
Ich bin ein Experimentell.
Ja, du wolltest mich so unterbrechen, aus welchem Grund?
Weil ich so nervös bin. Ja, mir ist total heiß, weil ich neben dir sitze.
Ja, und Fluch der Homöopathen, oder?
Ich glaube, du hast Wasser in den Beinen. Das
sieht aus. Nee, was ich sagen wollte, ist einfach nur, meiner Meinung nach lohnt es überhaupt nicht, in diese Details der Studie reinzugehen.
Ja, okay.
Da ist kein... Es gibt keinen Beweis, dass es funktioniert. Deswegen ist es lächerlich,
die Studie auseinanderzunehmen. Was ich oft als Argument von solchen Leuten höre, ich sage, wem soll man noch vertrauen? Das Problem ist ja einfach, die sind krank und oft Leute, die zum homöopathischen Mitteln greifen, haben oft ein Problem, dass die Schulmedizin nicht weiter weiß. Krebs ist sowas, da hilft die Medizin weiter. Noch gehen sie halt, sagen sie, okay, jetzt muss ich mal Alternativmedizin weiter schauen. Vielleicht gibt es da irgendwelche...
Und jetzt hast du ein richtig interessantes
Ding. Ja, das ist eine Ausrede. Die Leute müssen irgendwie was machen. Sie wollen halt leben und wollen halt ihre Schmerzen irgendwie losbekommen und versuchen jetzt einfach auf einen anderen Weg zu gehen. Und da bietet sich halt die homöopathische Mittel oder generell die Alternativmedizin ein riesiges Spektrum. Und jetzt kommt natürlich, haben diese ganzen Leute, das ist eine riesige Industrie, die sich entwickelt hat, die solche Mittel herstellt. Wenn du mal schaust, wie viel hat dieses homöopathische Mittel gekostet?
7 Euro.
7 Euro für Wasser, für Pillen, die lustig
schmecken. 20 schmecken. Milligramm, glaube ich.
Okay, wunderbar. Und das ist ein riesiger Markt. Und dieser Markt ist das Problem, dass es wissenschaftlich nicht anerkannt ist. Dass alle Mediziner sagen, das ist absoluter Bullshit. Und deswegen haben die ein extrem hohes Interesse daran, dass es wissenschaftliche Wiesen und Zungen gibt, dass es doch funktioniert. Und ist halt das Problem, warum immer wieder derartige Ergebnisse auftauchen, dass irgendwelche Leute, die waren, kriegen so viel Geld und waren so finanziert, dass irgendwann tatsächlich mal so ein Ergebnis rausplupst. Und am Ende wird es nicht total zerrissen, aber das erzählen die auch keinem. Es gibt einfach das Ergebnis, die haben den tollen Preis der Internationalen Gesellschaft für Homöotoxikologie, das ist, klingt ja alles wunderbar gewonnen, dann denken die Leute, war cool, es funktioniert wirklich und glauben daran. Und deswegen sollte man vielleicht gerade mal auf diesen ominösen Placebo-Effekt eingehen, weil nämlich...
Ominöser Placebo-Effekt? Ja. Hast du nicht gesagt, der würde existieren?
Das ja, heißt, also angeblich, ich weiß es nicht. Also das Interessante ist offenbar, wenn Leute ganz extensiv dran glauben, dass was funktioniert, dann funktioniert das
wirklich. Also auch mit Pyramiden schweben lassen.
Es gibt, nein, ich meine, dass es auch für die Gesundheit sich auswirkt. Ich meine, das müssen eigentlich schon irgendwie, also ich kenne es nur dem Zusammenhang. Zum Beispiel, ich hatte mal als Anwendungsfach Medizin und da hat mir ein Professor, der hat eine Untersuchung geleitet. Die haben untersucht, welche Farbe sich für welche Krankheiten besteigt. Und die haben festgestellt, dass für die Leute am besten, bei Kopfwehhilfen am besten rote Pillen, bei Bauchweh am Schein grüne und die haben verschiedene Ergebnisse. Das sind einfach Ergebnisse, die aus solchen Doppelblindversuchen herauskamen. Und das ist sehr komisch. Das ist aber, ich meine, es gibt natürlich, das ist nicht einfach Bullshit, wenn man sich Design anschaut. Design erfüllt keinen irgendwie wissenschaftliche Regeln, aber deswegen heißt es nicht, dass es nicht existiert und Bullshit ist. Wenn man es schaut, wenn man eine Website anschaut, dann hat die mehr Erfolg, wo das Design cooler ist, wo es bestimmte Regeln folgt. Diese Regeln sind alle sehr ominös und deswegen ist es ja auch, deswegen gibt es einfach diese...
Das ist aber nicht dasselbe wie alternative Medizin. Ich meine, Placebo-Effekt ist ein demonstrierbarer Effekt. Wir verstehen zwar nicht, wie er funktioniert, wir wissen aber, dass er da ist. Es hat nichts damit zu tun, dass wir einmal... Ich meine, man kann natürlich Homöopathie als Placebo sehen. Nur das machen viele nicht. Viele sehen das als alternative Medizin. Es ist nicht alternative Medizin. Natürlich ist es alternative Medizin, aber es ist nur der Placebo-Effekt in anderer Form. Natürlich, wenn manche Leute daran glauben, funktioniert es bei denen vielleicht viel besser. Aber deswegen ist es nicht wahr. Es ist kein demonstrierbarer Effekt in kontrollierten Verhältnissen. In dem Sinne ist Homöopathie funktioniert nicht und genug Studien, ich sage nur wieder, The Lancet, 5-Meter-Studien oder 5-Meter-Analysen und keiner davon hat was
Gegenteil. Sie haben hier sogar auch bewiesen, dass es nicht funktioniert. Sie haben selber das mit der Tollkirsche ausprobiert, was immer groß verkauft wird, immer noch. Und sie haben bewiesen, dass es bei einer Gruppe von 300 Leuten keine Ergebnisse, also der Erfolg war in diesem ominösen, ich darf das Wort nicht sagen, mit dem Rauschen, sonst kriege ich wieder irgendwo Meth, aber dass das Ergebnis nicht vorhanden ist.
Jetzt haben wir aber schon relativ lang über Homöopathie geredet.
Nee, eigentlich immer nur wenig.
Also. Ja, eine halbe Stunde.
Echt? Weil ich bin grün.
Bist du schon durch, Benni? Musik sollte man bald später spielen, finde ich.
Ich muss nur ganz kurz aufgreifen, was Chibi gerade gesagt hat, finde ich viel wichtiger, dass Leute, die Krebs haben, gehen weg von geprüfter Medizin hin zu alternativer Medizin. Ich meine, ein Beispiel ist zum Beispiel übersinnliche Chirurgie. Leute in den 80er Jahren sind Leute en massen nach den Philippinen gereist und haben sich da behandeln lassen von übersinnlichen Medien oder wie auch immer. Und das Einzige, was sie gemacht haben, sind Tricks. Sie haben irgendwelche Hühnerlebern aus dem Körper rausgezogen, indem die halt mit ihren magischen Tricks das rausgezogen haben. Im Endeffekt haben die nichts gemacht, außer eine Show abgeliefert und haben denen viel Geld abgenommen. Mhm. Und was viel wichtiger ist, die Leute sind danach gestorben. Es ist nicht, und an der Stelle muss man sagen, jetzt ist es nicht mehr lustig. Jetzt geht es wirklich um Menschenleben. Und da kann man nicht sagen, alternative Medizin ist noch nur Spaß.
Also ich bin eigentlich fest davon überzeugt, dass alternative Medizin eigentlich schädlich ist. Und dass es enorm viele Leute dran sterben, weil sie denken, sie glauben daran. Aber es funktioniert nicht. Wenn man sich zum Beispiel anschaut, es gibt wirklich genügend Sachen, wo, wenn da Leute, die einfach normale Medizin genommen hätten, wäre da nichts passiert und hätten keine Folgeschäden. Und nur weil sie gemeint haben, Homöopathie hilft, haben sie riesige Probleme und haben Geld. Probleme auch. Und weil das kann ja auch sein, dass sie ihr ganzes Geld rauswerfen
für dieses Zeug. Es gibt genug Leute, die für andere Medizin, für normale Medizin hauptsächlich
für andere sind. Aber ich würde eigentlich noch auf andere Punkte.
Ja, das darf man nicht sagen, weil ich meine, normale Medizin, die Mainstream-Medizin, die wir haben, hat meistens jedes Produkt, ich weiß nicht, ob es jedes Produkt ist, aber viele Produkte haben 20 Jahre Research and Development in dem Produkt drin, mit Test und alles. Das sind 20 Jahre. Alternative Medizin hat null. Du kannst dich einfach hinsetzen und sagen, ich bin jetzt ein Heiler. Das ist einfach nicht richtig. dass an der Stelle, wie ich schon mal gesagt habe, das ist nicht mehr lustig, wenn Menschenleben auf dem Spiel stehen.
Richtig. Das ist das Problem, dass die ganze Pharmaindustrie inzwischen eine große Wirtschaftsmacht geworden ist, auch ein extremes Eigeninteresse dann hat und natürlich ein wirtschaftliches Unternehmen, das auf Gewinnmaximierung aus ist. Deswegen passiert da auch viel Blödsinn.
Die werden aber überwacht und die werden auch, ich meine, die 20 Jahre sind...
Regierung diese Zahlen.
Und diese 20 Jahre sind, das ist nicht einfach, das kannst du nicht aus der Hand ziehen, das ist einfach so. Die werden nicht einfach jetzt sagen, es gibt oftmals irgendwelche Medizin, die sagen, oh, das wäre ziemlich gut, wenn das so schnell möglich rauskommt, aber wir haben Regeln und die Regeln besagen, wir müssen das so und so viele Jahre testen. Das muss immer positiv ausfallen. Es darf sonst so wenig Nebenwirkungen wie möglich haben.
Passiert sowas wie Contagan oder so.
Genau, das ist.
Genau.
Und an der Stelle, ich kann es nur wiederholen, es ist nicht mehr lustig, wenn Menschen hier auf dem Spiel stehen.
Aber ich möchte auf ein anderes Thema eingehen, was wir gestern hatten, zum Thema Homöopathie. Und es ist so, dass die Gemeinschaft da gestern, also dass die staatliche Gemeinschaft, zum Beispiel die Krankenkassen, die zahlen homöopathische Mittel. Zum Beispiel Akupunktur wird bezuschusst.
Ist ja nicht Homöopathie.
Also Akupunktur
ja, ist keine wird, Homöopathie. Okay, aber Homöopathie, weiß nicht,
ist Homöopathie
das
so?
Oder frage ich, sollte das bezuschusst
werden? Nein, Homöopathie ist meiner Meinung nach das, was Samuel Hahnemann vor 150 oder 200 Jahren definiert hat. Das ist Homöopathie.
Deli Globuli und sowas, das hat nichts mit irgendwelchen chinesischen Heilungspraktiken.
Okay. Ich meine, chinesische Heilungspraktiken haben einen anderen Grund, warum sie nicht funktionieren. Und die werden, und Akupunktur wurde auch, es ist demonstriert, dass das, was sie sagen, was sie fixen können, wie zum Beispiel, oh, wir können Krebs fixen. Könnt ihr nicht. Ihr könnt, wenn jemand Schmerzen hat, die Schmerzen könnt ihr ein wenig lindern, indem ihr halt in die Leute reinstecht und dann werden halt Endorphine freigesetzt. Das ist aber vollkommen irrelevant zu dem Thema, weil du kannst auch Endorphine freisetzen, indem du dich auch irgendwie stoßt am Tisch oder sowas. Es ist nicht demonstrierbar und das ist der Punkt.
Ja,
und das ist sehr, sehr wichtig. Ich meine, ich habe das jetzt leider nur über einen Proxy gehört, aber in Beijing gibt es anscheinend eine ganz große alte Akupunkturstelle, Anlaufstelle für die Leute, die krank sind. Und die beiden, die da die Chefs davon sind, die haben gesagt, dass, ja klar, wir Leute, wenn sie sich krank fühlen, und wir wissen, dass da nichts ist, dann schicken wir sie zur Akupunktur, weil dann kriegen sie auf jeden Fall die Suggerierung, dass wir kümmern uns um sie. Aber wenn sie wirklich krank sind, werden sie nicht zur Akupunktur geschickt. Dann müssen sie richtige Medizin bekommen. Und das ist eigentlich, ich weiß nicht, das ist der Beweis, dass es nicht funktioniert. Ich meine, die beiden Leute, die die größte Beijing-Akupunktur-Klinik haben, sagen, es funktioniert nicht.
Darf ich zwei Sachen so sagen? Es ist eigentlich kein Widerspruch, aber ich möchte nur, dass man das Ganze nicht allzu generalisiert und sagt, generell, Alternativmedizin ist schlecht.
Ich habe dann gesagt, es gibt die Akupunktur bisher.
Ich möchte nämlich behaupten, es gibt sicher noch alternative Medizin, vielleicht auch in der Akupunktur oder was ich was, die zum Beispiel in der Diagnose Sachen verwenden,
das will ich auch
die tatsächlich streiten. Funktionieren, die wir so in unserer Schulmedizin nicht haben. Ich weiß es nicht. Ich hatte dann mal eine Vorlesung in der Uni, das ging über die Geschichte der Medizin und da hat der Dozent zumindest behauptet, dass es in China, also so Ecke Tibet, eine Diagnose via Zungenbilder gibt. Und während man im europäischen Raum nur so eine Handvoll, 5, 7 verschiedene Zungenbilder kennt, ist es da oben eben 30 verschiedene. Das ist die Zahl jetzt ausgedacht, ich weiß nicht mehr, sehr, sehr viel mehr. Und die sollen mehr oder weniger gut funktionieren. Mag schon sein, dass da vielleicht 17 auch Humbug sind oder sowas, keine Ahnung. Aber ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass es eben bei diesen Zungenbildern vielleicht funktioniert, dass sie nur nicht etabliert sind, weil noch niemand die Gelegenheit hatte, sie zu analysieren. Genau anzuschauen.
Darf ich das auch mal ganz kurz, weil alternative Medizin ist nur so lange alternativ, bis wir keinen Beweis haben. Wenn wir beweisen können, dass sie funktioniert, dann wird sie nicht mehr alternativ, dann wird sie Mainstream-Medizin. Das ist der springende Punkt. Alternative Medizin ist eine Medizin, die nicht getestet wurde und wenn sie getestet wurde, hat sie nicht den Test bestanden. Das ist sowas von wichtig, das ist sowas von essentiell.
Das ist eine gute Definition. Das ist gut, dass man sich das im Hinterkopf behält.
Musik spielen.
Okay.
Ja, das zweite wollte ich noch sagen. Scheiße, das heißt, vergessen
immer. Markus-Musik ist nur eine Minute. war aber ganz kurz.
Ne? Ein interessantes Musik-Sprechverhältnis. So 40 Minuten sprechen und eine Minute Musik.
Ich find's gut. Ich find's gut. Okay. Ich muss noch ganz kurz das Thema Glaubensheiler ansprechen. In Amerika gibt's ja, wie wir alle wissen, sehr viele fundamentalistische Christen. Oder die nennen sich ja dann Evangelicals. Und da gibt's dann so Leute, die dann sagen, ja, ich spreche zu Gott und dadurch kann ich die Power von ihm oder die, wie auch immer, die Ströme von ihm weiterleiten auf eine gewisse Person und dann wird der Krebs zum Beispiel geheilt. Und was die da machen, ist, es gibt zum Beispiel einen Peter Popoff, der ist jetzt mittlerweile schon wieder im Business, der war in den 80er Jahren sehr groß, hat Popoff. Der hat, der wurde auch, bei ihm wurde auch bewiesen, dass, oh nein, er hat die Leute vorher ausgequizt, nicht persönlich, sondern über andere Leute und hat dann rausgefunden zum Beispiel, wo wohnen sie und hat dann das benutzt, zu sagen, ja, hallo, ich sehe die Engel, die um dein Haus rumfliegen, wie auch immer. Und er hat die Leute aufgefordert, dass sie sollten ihre Medizin, die sie momentan verschrieben haben vom Doktor, auf die Bühne schmeißen und sagen, lasst los von der Medizin, lasst Gott euch heilen. Das ist wieder der Punkt, wo ich sage, es ist jetzt nicht mehr lustig, weil jetzt geht es wieder um Menschenleben. Leute, die Medizin haben, die sie brauchen, damit sie nicht verrückt werden oder damit sie nicht ihr Gesundheitsbild so verschlechtern, die haben ihre Medizin, die geprüft ist, auf die Bühne geworfen und haben sich dann danach wahrscheinlich ziemlich verschlechtert in dem Punkt. Und da kann man einfach sagen, wir brauchen irgendwie rationale Leute. Wir müssen irgendwie Leuten beibringen, kritisches Denken. Mhm. Und nur weil irgendjemand mit Gott behauptet, mit Gott zu reden, heißt noch lange nicht, dass du jetzt meine Medizin wegschmeißen musst. Man muss immer aufpassen, was man macht. Ich meine, ich kann das gar nicht stärker betonen.
Da hätte man am Anfang der Sendung Kant zitieren können mit Aufklärung ist der Ausgang aus der selbstbestimmten Unmündigkeit. Und Unmündigkeit, jetzt habe ich es vergessen, ist irgendwie aus Faulheit oder Unfähigkeit nachzudenken. Und sinngemäß und da passt es ja, schon
Faulheit, ganz gut. Was aber auch wichtig ist, man muss aufpassen, dass man jetzt nicht die Opfer, die Leute, die jetzt die Sachen auf, die Opfer, die Medizin auf die Bühne geschmissen haben, die kann man nicht dafür belasten. Es ist im Endeffekt, es sind diese Wunderheiler, diese riesengroßen Scharlatane.
Ja. Ich hatte eine gute Geschichte auf Bash.org gelesen. Okay. Ich krieg's ja nicht mehr hundertprozentig hin, aber es war prinzipiell so, dass Nachbarmädchen auch, das war sie, auch ein christlicher Glaubenszweig, sehr massiv, und die hat ihn irgendwie mit beworfen, mit Steinen oder irgendwie sowas. Und er ist dann irgendwie wütend vom Fahrrad runtergestiegen und auf sie zugestapft. Und sie meinte so, du kannst mir nicht wehtun, Gott beschützt mich. Und er meinte dann so, ja, Gott hat sie mir nicht beschützt.
Ja. Aber wie gesagt, ich muss betonen, dass die Opfer sind nicht schuld. Das sind die Leute, die sie ausnutzen. Die Angreifer, die muss man, die müssen hinter Gittern, das kann nicht wahr sein, dass du Leute sowas von verarscht.
Scharlatanerei.
Und was auch wichtig ist bei diesem Peter Popoff, der hat natürlich sau viel Geld verdient. Ich meine, das ist natürlich schon, ist ja schön und gut, aber wenn du halt auf die Art Geld verdienst, ist es nicht mehr lustig.
Es gibt zum Beispiel auch, von wegen Geld verdienen, wenn ich dich da unterbrechen darf, ja, hat mir der Benny, der schon ein paar Mal hier war, auch einen Link geschickt zum Tachyonenversand. Man kann sich nämlich ganz normales Wasser oder was ist es schicken lassen, das eben mit Tachyonenenergie aufgeladen ist. Und das hilft, das ist eigentlich ein universelles Heilmittel, das meiner Gesundheit hilft. Ist auch nicht so teuer, kostet halt ein paar Euro, kann man bestellen. Tachyonenversand.de oder so, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Das ist reine Geldmacherei und dass solche Leute sich nicht testen lassen wollen, kann ich auch vollkommen verstehen. Ja. Soll ich kurz sagen, was Tachyonen sind?
Bitte.
Für die, die es nicht wissen.
Ja, ist immer. Ich meine, das ist eine Geschichte.
Man hat bis jetzt noch nie einen Tachyon gesehen oder gemessen. Ein Tachyon, das ist einfach, also wir haben ein paar Formeln aus der Relativitätstheorie.
Das kennt Tachyon nur aus Star Trek.
Ja, man hat die Formeln eben aus der speziellen Relativitätstheorie und daraus kann man, also es ist ein mathematisches Modell. Und eine Lösung, die man da rausrechnen kann, sind dann irgendwelche Teilchen, die wir in der Materie haben. Die von mir aus dann E=mc² erfüllen oder keine Ahnung was, ich weiß es jetzt nicht. Einfach eine Lösung. Aber es gibt noch mehr Lösungen. Theoretisch noch mehrere Lösungen, die Materie quasi erfüllen, also die Gleichungen erfüllen. Und das sind die Tachyonen. Das sind Teilchen, die sich nicht nur unter der Lichtgeschwindigkeit bewegen, sondern die sich ausschließlich über Lichtgeschwindigkeit bewegen. Das Problem ist, das ist einfach eine mathematische Lösung, die mathematisch gefunden hat. aber man hat sie, also das heißt noch nicht, dass sie in der Realität auch da sein müssen. Man hat sie nicht, bis jetzt noch nicht gefunden. Also geladene Tachyonen, die müssten irgendwie irgendwelche Cherenkov-Strahlung oder sowas absondern. hat man nicht gefunden und irgendwie sind diese Dinger sehr, sehr skurril. Also die würden dann würden Zeitparadoxen hervorrufen und keine Ahnung was. Und man müsste sehen, bevor sie vorbeikommen und nachdem sie vorbeigekommen sind und ganz viele Sachen. Wikipedia hat dann relativ, also für Laien wie mich, hat dann ganz, ganz netten Text. Und anscheinend scheinen diese Versende eben Tachyonen irgendwie gefunden zu haben, damit unsere Flüssigkeit zu bestrahlen. Und das, Tachyonen sind auch sehr gesund anscheinend. Genau, so viel zur Geldmacherei. Wollte ich kurz loswerden.
Nochmal ganz kurz zum Popoff.
Und der Homöopathie.
Die haben nach einer von seinen Shows, haben sie in Müll gewühlt und haben geschaut, was da so alles drin liegt. Und haben dann gefunden, er hat die Daten von den Leuten aufgeschrieben, damit er dann über Radiofrequenzen informiert werden konnte, dass die und die Person ist die und die und die haben die und die leiden.
Da gibt es auf YouTube ein lustiges Video.
Aber wahrscheinlich, ja. Auf jeden Fall, und was sie auch noch gefunden haben im Müll, sind Schecks über $5. Deswegen, er hat anscheinend so viel Geld gemacht, dass er Schecks über $5 weggeschmissen hat. Das hat ihn gar nicht interessiert. Sowas ist einfach nur, das ist krass. Ich meine, ich wiederhole mich jetzt, glaube ich, zum 10. Mal. Es ist nicht mehr lustig, wenn Leute sterben. Ich meine, ich kann es nicht. Ich werde so emotional, ich werde so sauer auf die Leute. Die Leute müssen hinter Gittern. Das kann echt nicht so wahr sein.
Was im Chat kam gerade, dass es auch Lichtquantenglobuli gibt. Also irgendwie ganz, ganz modern. Die traditionelle Homöopathie gemischt mit Quanten.
Ja, vielleicht, keine Ahnung. Quanten ist sowieso ein Thema in der Alternativen. In der Alternativmedizin ist Quanten immer, und dann sagen die immer, ja, Absorber-Effekt, weil wenn ich raufgucke, dann funktioniert es nicht. Ja, das hat was mit Quantenmechanik zu tun, das versteht ihr nicht allein. Sowas, was ist denn das für eine Lächerlichkeit? Ich meine, dass du nimmst ein paar, du bist total unwissenschaftlich und nimmst dir ein paar Wörter aus der Wissenschaft und klingst dann so ein bisschen, yeah, cool. Ich meine, ich glaube, ich behaupte mal, dass wenn du auf engere alternativen Webseiten gehst, Quanten steht auf jeder drauf. Es hat immer was mit Quantenmechanik und Quantenelektrodynamik und so zu tun. Immer.
Metaphysik, wow. Oder neuen Strahlungen, die bis jetzt noch nicht entdeckt worden
sind. Moment, will ich vielleicht noch sagen, wenn irgendjemand, der uns zuhört, Erfahrung mit Homöopathie und sonstiger
Salat,
soll er einfach mir anrufen und kann mit diskutieren.
Ich habe Erfahrung seit gerade eben.
Ja.
Ich fühle mich immer noch, ich fühle mich überdosiert. In
der Globuli sind ja noch Becher hier.
Komm nicht raus. Ja, komm.
Du unterkleben und fahr das Zelt mit
mir. Wir haben jetzt noch einige Themen übrig, die wir so noch gar nicht erwähnt haben, und die Zeit ist relativ knapp. Ja, was machen wir? Was sagen wir noch?
Ich muss vielleicht noch, weil
auch noch was auf dem Herzen eigentlich.
Ich habe noch dieses eine Thema, was unten noch in unserer Liste steht. Therapeutische Berührung.
Du Sau.
Wolltest du das auch noch erzählen, oder?
Nee.
Also, jetzt nicht, ja, okay, egal. Ist nicht pervers. Es geht darum, dass Leute anscheinend sagen, sie können um den Körper herum die Aura spüren. Also zum Beispiel, stell dir vor, ihr habt euren Arm vor euch ausgestreckt und 8 Zentimeter aus dem Arm heraus sind immer auf jeder Seite Augen. Die kann man auch anfassen und die merkt man auch und die sind auch anscheinend da für diese Medien, die das machen können. Und ja gut, was diese James Randi Education Foundation macht, ich meine randi.org, unbedingt anschauen, die nimmt halt sowas und testet es. Also, und ja, wie gesagt, es gibt dieses James Randi, den 1-Million-Dollar-Prize, den gibt es jetzt schon, also nicht in der Form, aber in der generellen Form, dass wir was testen, über 40 Jahre oder 35 Jahre, glaube ich, circa. Und über 1 Million gibt es jetzt mittlerweile seit 12 Jahren. Und noch niemand konnte irgendwas demonstrieren. Und das ist halt ziemlich wichtig, weil es gibt einfach so viele Scharlatane in der Welt, das ist, weiß nicht, es ist nicht lustig.
Ja, das Problem ist teilweise aber, dass diese Scharlatane selber dran glauben und das ist dann halt, warum sie vielleicht auch so glaubwürdig
sind. Manche glauben dran, Amateure glauben dran. Also laut Randi, der ja super viele Tests macht oder auf jeden Fall der Chef davon ist, Amateure glauben dran, aber die Professionellen, die wissen es anscheinend. Es gibt zum Beispiel eine Frau, die heißt Sylvia Brown in Amerika, die ist in allen möglichen Talkshows und kann anscheinend mit den Toten sprechen. Ich meine, ich kann auch mit den Toten sprechen, aber die sprechen nicht zurück. Das ist das Problem. und die erzählt Leuten, dass dann das Kind ist vermisst und dann, das Kind ist tot. Und der Typ, der das Kind gekidnappt hat, sieht so und so aus. Und 4 Jahre später stellt sich heraus, dass das Kind lebt noch und das Kind wurde von jemandem, der komplett gar nicht so aussieht, entführt. Das ist nicht... Die Leute werden sowas von emotional, die werden die werden emotional verarscht. Das, ich weiß nicht, da kann ich überhaupt nicht einsehen, warum sowas irgendwie gut geheißen werden kann. Das kann's nicht. Hm? Irgendwie verarscht und werft mich hier gerade mit seinem Kabel.
Er sitzt auf meinem Kabel oder steht. Ich hätte noch zum Beispiel zum Erzählen ein paar Argumente, die oft gegen die Wissenschaft gebracht werden oder gegen wissenschaftliche Sachen. Die finde ich nicht schlecht, wenn man die öfter hört. Die ich auch heute schon ein paar Mal angebracht habe, zum Beispiel.
Ja, darf ich auch mal einen ganz lustigen vielleicht?
Wir haben so viele Themen, unglaublich.
Das ist echt nicht schön. Was so diese Homöopathen, Experten, okay, sagen wir Glaubensheiler-Experten, was die denn sagen, ist zum Beispiel, dass, ja, die Mainstream-Medizin nimmt uns nicht ernst, weil, ich meine, früher Galileo wurde auch nicht ernst genommen und Christopher Columbus wurde auch nicht ernst genommen. Die lachten über Galileo, die lachten über Christopher Columbus. Und was man da eigentlich als Response zu sagen muss, ja, sie lachten auch über Boso den Clown. Das ist kein Argument.
Da kommen interessante Begriffe nämlich zum Vorschein. Man sagt ja, dass die Wissenschaftler dogmatisch seien und eben so kreativen, revolutionären Leuten, die Wissenschaft verändern möchten, Steine in den Weg legen, damit das alte Gefüge nicht zerstört wird. Und da kommen zwei interessante Sachen ins Spiel, nämlich dogmatisch. Mhm. Wie sieht das aus mit dogmatischem Skeptizismus und eben pragmatischem Skeptizismus? Das sind ganz, ganz nette Sachen.
Hast du denn eine Definition?
Oder? Ich hab da ein paar Beispiele. Okay. Und dann ist es auch noch so mit Revolutionären, die das wissenschaftliche Weltbild umwerfen, wie oft denn das Weltbild umgeworfen wird. Es werden ja häufig irgendwie Wissenschaftlern vorgeworfen, dass sie dogmatisch seien. Aber oft ist es halt so, dass die Argumentation funktioniert so. Man sagt, ja, wir können ja nichts mit Sicherheit wissen. Ich meine, wir haben nur unsere Augen, nur unsere Ohren, die funktionieren auch nicht 100%. Wir können nichts mit Sicherheit wissen. Wir können nicht mal sagen, dass die Welt da draußen ist. Da kann man dann dagegen kommen, wissenschaftlich. Und also dieses Argument gibt halt sehr viel fruchtbaren Boden für irgendwelche Mysterien und Dämonenhierarchien und weiß ich was. Das ist dogmatisch. Das ist absoluter Skeptizismus in der Reinform. Wir können nichts wissen. Und das ist per Definition so und es geht einfach nicht anders. Also es funktioniert nicht, dass wir es wissen können. Und das ist dogmatischer Skeptizismus. Mhm. Und Leute, die dann behaupten, das sind irgendwelche geheimnisvollen Schwingungen und das ist eine riesige Verschwörung, das ist dogmatischer Skeptizismus. Die halt dann nicht irgendwie dann eingehen und sagen, okay, lass uns das messen, probieren wir es aus, sondern das ist der hoch 3. Und da lässt sich dann dagegen sagen, wie machen wir dann, wie messen wir dann was? Wir können zum Beispiel trotz allen Skeptizismus behaupten, dass die Welt eine Kugel ist. Inzwischen haben wir das gemessen, oft genug gesehen, und also zumindest denen, denen wir glauben, die haben das oft genug gesehen. Das heißt, wir können es nicht hundertprozentig wissen, aber wir können uns so sicher sein, dass es so ist, dass wir davon einfach ausgehen können. Das ist pragmatisch. So, es ist mir sicher genug. Also ich habe es doch nicht selber nachgeprüft. Ich glaube eben dem Astronauten, der oben war. Ich glaube den Leuten, die halt die Sterne sich angeguckt haben und daraus die Schlüsse geschlossen haben. Das ist dann eher pragmatisch. Und wie wir genau die Sachen wissen können, das finde ich ganz interessant, und zwar im Rahmen von Perpetuum Mobilis. Es gibt ja immer wieder Perpetuum Mobile, die irgendwie erfunden werden, die ja dem Energieerhaltungssatz widersprechen. Da können wir sagen, dass der Energieerhaltungssatz so sicher ist, dass wir ihn als Wahrheit ansehen können. Ich habe da Zahlen in diesem Buch Mein paranormales Fahrrad gefunden. Und zwar der Energieerhaltungssatz wurde eben mit einer relativ großen Genauigkeit durch kernphysikalische Experimente bestätigt. Und zwar mit einer Genauigkeit von einer Billiarde. So, und jetzt wird ja gesagt, um da irgendwie eine Vorstellung davon zu bekommen, was diese Genauigkeit bedeutet, soll man sich vorstellen, dass wir eben 100 Wörter pro Minute tippen können. 100 Wörter pro Minute kann man schnell tippen, okay? Dann würden wir eben nur einen Fehler machen. Also würden wir halt einen Fehler pro Billiarde geschriebene Wörter machen, dann könnten wir 30 Millionen Jahre lang tippen, ohne einen einzigen Fehler zu machen mit dieser Genauigkeit.
Muss ich auf jeden Fall ist
es sehr genau. Wir könnten halt mit dieser Genauigkeit an Tippen 30 Millionen Jahre lang tippen. So genau ist der Energieerhaltungssatz nicht durch irgendwelche Theorien. Im
Verhältnis zu was?
Was sagst du
im Verhältnis zu was? Das verstehe ich nicht ganz.
Mit der Genauigkeit. Man hat Experimente gemacht.
Also und die Genauigkeit
so viele Experimente. Und er wurde halt dann entsprechend auf Zahlen genau bestätigt, dass die Energie immer noch da ist. Und das sind dann keine Theorien mehr. Das ist einfach durch Experimente gemessen worden. Mhm. Das ist nicht so, dass dann der große Geist, der dann da dieses Energiedings macht. Das ist einfach, wir haben ausprobiert, wir haben Kügelchen rumgestoßen und sowas und das Ergebnis ist rausgekommen. Und das ist so verdammt nochmal genau rausgekommen, dass das ziemlich sicher ist. Das ist das Erste. Und von wegen, wir können nichts genau wissen. Das ist einfach so genau gemessen. Das reicht, damit kann man leben. Da muss man nicht so skeptisch sein, da könnte doch ein Fehler drin sein, sondern das reicht. Und das Zweite ist, mit dem, wie wurde das hier geschrieben? Moment. Ja, was wir heute wissen, wird sich in Zukunft wahrscheinlich als falsch erweisen. Ich meine, wir haben früher geglaubt, dass die Erde im Zentrum des Universums steht, dass die Erde eine Scheibe ist und sowas. Dass ja alles umgeworfen werden von diesen revolutionären Genies, die dieses komplette Weltbild umgeschmissen waren. Das Ganze läuft unter dem Stichwort Paradigmenwechsel. Dass das Weltbild sich ändert. Und das wird ja auch oft erwähnt. Ja, jetzt kennen wir noch nicht die Kräfte. So, die hinter der Homöopathie stehen, die Schwingungen des Wassers oder Auren sehen. Die Kräfte kennen wir alle noch nicht, weil wir noch ein bisschen zu dumm sind. Und später vielleicht, wenn dann das Genie kommt, dann ist alles ganz klar, dann ist ein neues Modell da. Aber das funktioniert auch so nicht richtig, weil teilweise werden die Theorien gar nicht so umgeworfen. Zum Beispiel Newton. Newton ist durch Einstein ersetzt worden. Aber das heißt nicht, dass Newton umgeworfen worden ist und dass Newton falsch war. Das heißt eigentlich nur, dass Newton in bestimmten Fällen nicht genau genug war.
Genau,
das heißt,
in manchen Fällen hat er recht, aber manchmal gab es Ausreißer, wo...
Einstein hat zum Beispiel Newton ergänzt und es besser gemacht. Und prinzipiell ist es so, dass nicht jeden Tag irgendwie eine Wissenschaft als doch, die was wahr hingenommen haben, als doch falsch hingewiesen worden ist, sondern dass immer mehr richtiger wird. Ja, genau. Ja. Das reicht, glaube ich.
Ja. Und da muss ich noch ein ganz kurzes Schlusswort darauf tun, dass so weit sind wir noch gar nicht. Wir sind noch gar nicht so weit, dass wir rausfinden müssen, wie Homöopathie funktioniert, weil es gibt keinen demonstrierbaren Effekt, den wir erklären müssen.
Ja.
Ich meine, das ist lustig, dass wir darüber diskutieren. Im Falle, dass es doch fliegende Rentiere gibt, da muss ich die Theorie jetzt sagen, ja, die haben die vielleicht irgendwelche, ihre Hufen fliegen irgendwie besonders komisch. Das ist gar nicht, nein, müssen wir nicht, weil es gibt keinen demonstrierbaren Effekt, den wir erklären müssen.
Es geht aber auch nicht in der Sendung um die Homöopathie, sondern um Pseudowissenschaften, die dann behaupten, es würde funktionieren, dann irgendwelche Theorien spinnen, also wie zum Beispiel Homöopathie würde funktionieren, weil Schwingungen oder sowas in der Art. Oder die Ägypter konnten das und das machen. Hatten schon Batterien, schon 6.000 Jahre, 7.000 Jahre vorher.
Das ist der Skeptismus oder Skeptikmusmus, wie auch immer, generell, natürlich.
Skeptikmusmus.
Ja, Skeptikmusmus. Musmus. Ja. Auf jeden Fall, ich sehe das eher so, dass diese Leute, die sagen, ja, ich kann fliegen. Okay, dann kommt der Test. Ja, aus dem Fenster bitte raus und wenn du gewonnen hast, dann kriegst du Geld. Nee, aber das funktioniert einfach nicht. Die können es nicht, wenn es kontrollierte Tests sind, die kontrolliert sind. Ergo ist es eigentlich eine riesengroße Farce, dass man darüber spricht. Ich kann mir nicht vorstellen, warum spricht man über Leute, die nichts demonstrieren können. Die sind einfach nur Laberbacken. Ich meine, ich kann auch so viel rumlabern und ich laber auch viel rum, aber ich behaupte nicht von mir, dass ich übersinnliche sonstige Kräfte habe.
Das mit dem Demonstrieren ist dann auch wieder so eine Geschichte. Darf ich noch?
Ja.
4 Minuten noch? Ich fass mich ganz schnell. Und zwar Podkletnov. Antigravitation. Hab schon Dokus gesehen im Fernsehen immer wieder, und zwar hat ein Moskauer Physiker, glaube ich, eben, der hat durch Zufall Antigravitation entdeckt. Hat mit Supraleitern gearbeitet, hat da so eine Supraleiterscheibe auf einem starken Magnetfeld rotieren lassen, und hat dann durch Zufall festgestellt, dass ein Kollege, der da geraucht hat, Pfeife, dass dann der Rauch über diesem drehenden Ding so nach oben gegangen ist. Und daraus hat er halt dann messerscharf geschlossen, dass es sich wohl um Antigravitation handeln muss. Es war ja auch so, dass der Luftdruck über dieser Säule niedriger war als außerhalb. Und schon im Raum drüber war der Luftdruck niedriger. Und das ist eben, hat er eben gezeigt, und er wird einfach nur lächerlich gemacht. Und er hat zum Beispiel auch, das habe ich mir aufgeschrieben, Moment, das muss ich vorlesen.
Ganz kurz im Chat sagen die, dass alternative Medizin denselben Pfad nimmt, die Quantenmechanik nimmt. klar, habe ich auch schon angesprochen. Ich meine, der Observer-Effekt wird natürlich immer ausgenutzt. Ich meine, die nimmt Quantentheorie als Metapher her und nimmt sich das raus, was denen halt passt. Und das, was denen halt passt, ist halt, wenn man sich das anschaut, dann funktioniert es nicht. Oder wenn man skeptisch ist, funktioniert es nicht. Klar, schönes Argument. Habt ihr mich voll überzeugt jetzt. Ich glaube an alles, was ihr sagt.
Genau. Also dieser Podkletnov hat zum Beispiel auch noch ein Impulsgravitationsgerät gebaut, mit dem du eben anscheinend durch Gravitationswellen oder sowas in Art ein Buch umschießen kannst in 1 Kilometer Entfernung. Das Problem ist halt, dass es halt in der Moskauer, also in der Sicherheitszone von der Moskauer Uni steht. Und er kann auch patenträtlich leider dazu nichts sagen, also deswegen kann er es nicht beweisen. Aber zu den Beweisen, die er hat mit dieser Superleiterscheibe, da wird halt gleich von Antigravitation geredet.
Natürlich.
Anstatt, dass man einfache Erklärungen sucht. Und wenn man mal nachgeht, was Gravitation eigentlich ist, dass die zwischen Massen ist und ob man die abschirmen kann zum Beispiel. Ja. Oder darüber wird dann gar nicht diskutiert. Zum Beispiel, warum wurde Luftdruck denn niedriger? Mhm. Was hat das mit der Antigravitation zu tun? Hat das mit der
Kälte zu tun?
Nee, warum ist der Luftdruck niedriger? Und wie schließt sich darauf auf Antigravitation? Stell dir vor, diese Teilchen über diesen Dings hätten keine Gravitation mehr. Okay? Mhm. Dann wäre der Luftdruck vielleicht geringerweise nicht mehr zusammendrücken würden von der Erde oder so. Aber die Sache ist die, dass in der umgebenden Luft sind da Teilchen, die drücken ja mechanisch rein. Das heißt, der Luftdruck müsste eigentlich sofort ausgeglichen werden, trotz Antigravitation und solche Sachen.
Sollten wir wahrscheinlich das Fazit ziehen?
Alpha Centauri, da geht es über die Radiologie-Pyramide.
Hätte ich auch noch über die
Podcast. Ja gut, wir müssen aber jetzt ein Fazit ziehen.
Ja klar, das Fazit ziehen, ich habe...
Ich würde sagen, das Fazit ist einfach nur, dass Occams Rasiermesser ist definitiv angebracht für wissenschaftliche Themen und dass wir nicht Sachen glauben sollen, wenn es nicht bewiesen ist. Und das denke ich, das soll man definitiv hier mit hernehmen.
Ja, bewiesen. Und dass die einfachsten Erklärungen gelten, aber nicht für mystische Erklärungen. Das sind nicht unbedingt die einfachsten.
Das habe ich ja vorhin angesprochen mit Intelligent Design und Evolution. Mhm. Das kannst du nicht einfach sagen, ja, nur jetzt ist Gott und das ist die Lösung, fertig, aus Ende.
Das ist...
Ja, und vielleicht, damit müssen wir jetzt aber auch
sehr skeptisch und kritisch.
Genau.
Gutes Fazit. Lass uns noch den Chaos-Treff
Ja, dann mach, will 30 Sekunden.
Haben wir morgen ein Referat, einen Vortrag, ein Seminar? Okay, morgen könnt ihr in die Uni kommen, Kaffee Einstein oben. Um 20 Uhr sind auf jeden Fall Leute da, um Pizza zu bestellen. Ihr könnt uns mal in echt sehen. Wenn ihr Lust habt, Radio zu machen, kommt vorbei. Playlist wird im Laufe des Tages, wird morgen
irgendwann mal
gestellt. Zusammen mit den letzten anderen vom letzten Monat und wünsche noch einen schönen Sonntag. Und jetzt kommt erstmal Alternative Crash.
Auf Wiedersehen. Danke.
Tschüss.